Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Und in der Gastronomie bist du deines eigenen Glückes Schmied. Und wenn es scheiße ist, dann hör auf. Es gibt eine Vielzahl an großartigen Restaurants auf dem ganzen Planeten, die dich mit offenen Armen empfangen. Geh dahin, wo du hingehörst und dich wohlfühlst. Keiner von uns muss heutzutage irgendwas ertragen.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfallen.
Kau und schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und schluck.
Kau und Schluck.
Ja genau, und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Freunde und Kollegen, bei der ersten Folge Kau und Schluck seit langem, in der wieder alle drei Cowboys ihre Colts am Halfter lockern, um euch gleich die kulinarischen Parolen um die Ohren zu schießen. Ein wahnsinnig warmer und schöner Frühlingstag neigt sich dem Ende. Wir haben 23.15 Uhr, sind uns jetzt über Skype zugeschaltet. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit Dennis Meyer, Sternekoch aus der Emma Wolf in Mannheim, und Daniel Stenger, seines Zeichen Musiker, Produzent dieses Podcasts und anderer Podcasts. Besondere Auszeichnung gibt's hier auch. Daniel hat 91 Mal das Seepferdchen im Goldbacher Waldschwimmbad gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's den Herrschaften denn?
Gut. Ich habe jetzt abgewartet, wer zuerst was sagt. An und für sich gut. Ich bin jetzt ganz froh drum, dass jetzt so langsam nach und nach die Dinge sich etwas lockern, dass etwas sowas wie ein Alltag gerade Einzug hält, dass man auch eine Regelmäßigkeit bekommt. Ich habe, nur um das ganz kurz anzuschneiden, ich habe zu Hause im gastronomischen Betrieb meines Bruders, meiner Familie, wieder angefangen, ein bisschen zu arbeiten, so im Biergarten und so, und wie sich das alles so entwickelt, da kommen wir ja wahrscheinlich sehr ausführlich heute im Talk dazu, und ich bin auch froh,
dass reden wir noch mal,
genau,
da
reden wir nochmal. Genau. Talk. Bin ich froh drum, dass sich langsam so diese Starre ein wenig löst. Dennis, wie ist es bei dir?
Ja, hi, hallo und herzlich willkommen. Ja, zur Nummer 1 von Kau und Schluck. Ja, muss ich jetzt irgendwas sagen hier? Wie läuft es? Ist es wie ein Telefongespräch?
Nee, du musst in einem Podcast,
oder?
Muss man nichts sagen. Also, nee, im Podcast muss man generell nichts sagen. Na,
okay.
Das interessiert schon die Leute. Als allererstes vielleicht mal ganz kurz, was habt ihr denn in euren Gläsern?
Richtig. Ja, von den historischen Rebsorten, die uns ja immer noch unterstützen, vielen Dank an dieser Stelle, haben wir uns heute mal die 254 der historischen Rebsorten aufgezogen. Das ist der blaue Muscatelle. Das ist ein Roséwein, so viel kann ich schon mal verraten.
Lachsfarben, er nennt sich Lachsfarben. Ich habe mein Wohnzimmer gestrichen in unendliches Tiefseeblau, eine Wand.
So, ich dachte jetzt in Lachs.
Und ich würde mir nie eine Farbe in Lachs an die Wand klatschen. Ja. Lachs gab es auch als Sprühdosenfarbe früher, fand ich immer schon schrecklich. Aber Lachsfarben bei dem historischen Rebsortenwein Nummer 254...
Ja.
Vom blauen Muscatella, ist eine schöne Farbe, die schön in so laue Sommerlichte passt.
Darf ich kurz was noch sagen, wenn ihr gleich zum Geschmack ausholt und zum Geruch vor allem? Ich liebe diese lachsfarbenen Roséweine.
Ja.
Ich finde, im Sommer sehen die so geil aus. Ich trinke das so gerne, allein weil die so schön aussehen irgendwie. Das ist wirklich für mich ein Riesenthema.
Wenn die eiskalt sind und das Glas noch so beschlägt, ne?
Oh, ja, ey, das wirklich, da werde ich direkt und manchmal laden Leute so Bilder hoch, wie sie so irgendwo sitzen auf so einer Wiese und die haben so ein eisbeschlagenes Glas. Wie habt ihr das denn da hinbekommen, so kalt?
Ich mache immer den Fehler, dass ich mir erst immer einen Weißwein bestelle und dann gucke ich irgendwie auf einen anderen Tisch und dann sehe ich, dass die Dame oder der Herr am anderen Tisch ein Rosé hat. Und dann denke ich mir, fuck ey. Aber im zweiten Gang hole ich mir dann ein Rosé. Also ich komme auf den Rosé komischerweise. Bei mir gibt's immer entweder rot oder weiß, aber der Rosé, den bekomme ich erst immer so auf dem zweiten Drücker mit. Und ich finde auch der blaue Muscatella, der hat auch ist ein schöner, süßiger Sommerwein. Also den kannst du richtig schön reinzischen.
Ja.
Jetzt vom Geruch her.
Vor allem, wenn er auch so eiskalt ist. Also deiner ist eiskalt, ne?
Ja.
Meiner ist eiskalt.
Ja, meiner ist noch nicht eiskalt, darauf spielt der Dennis gerade, glaube ich, so ein bisschen an. Ich habe ihn vergessen, kalt zu stellen und jetzt habe ich ihn gerade nochmal ins Gefrierfach gelegt. Ich muss jetzt wirklich, wir machen jetzt mal so 20 Minuten oder wenn wir unsere erste Pause machen, nach einer halben Stunde, dann hole ich mir den und dann in der nächsten halben Stunde kann ich dann auch meinen Wein trinken und riechen.
Ja, wir können ja schon im Vorfeld ein bisschen was sagen. Also ich finde, wie gesagt, es ist ein sehr süffiger Wein. Dennis, ich glaube, du bist in Sachen Geruch und auch vom Taste bisschen besser mit deiner Nase und mit deiner Zunge.
Definitiv bin ich besser. Das ist die Frage, dass du dir überhaupt stellst, ist ja schon frech. Selbstverständlich bin ich besser in Riechen und Schmecken und in allem anderen auch. Aber ich finde, er riecht sehr lachsfarben. Nein, er riecht sehr gut. Riecht sehr gut und er schmeckt sehr
das
gut.
Freut
das
mich.
Ist die Hauptsache.
Toll, reden wir doch über den Geschmack und über alles dann, wenn ich auch noch dabei sein kann.
Genau.
Gönnen wir dem blauen Muskateller doch einfach noch ein paar Minuten in meine Gefrier zwischen Erbsen und diesen Pommesgesichtern soll er noch eine Weile liegen und dann holen wir ihn raus. Und dann können wir den auch alle probieren. Ihr Lieben, es ist heute Freitagabend, 23.10 Uhr, Wahnsinn. Normalerweise sind wir Jungspunde da immer auf der auf der Jagd, ne? Sind wir immer im Club. Das geht ja noch nicht, die Clubs haben ja noch zu. Wie ist denn die Situation jetzt zu Hause bei euch? Kurz bevor wir ins Kulinarische eintreten, ihr seid ja beide familiär, also ihr wohnt ja nicht alleine. Ich habe hier so einen halb allein Haushalt wenigstens. Aber ihr seid ja in der Situation, dass ihr zu Hause jemanden habt. Dennis, du hast auch noch ein kleines Kind. Wie ist denn die Situation eigentlich bei euch zu Hause? Haltet ihr es noch aus?
Ja,
oder voll. Ist es besser denn je?
Ist voll entspannt. Ich sag mal, die 5 Wochen oder 6 Wochen da jetzt, wo wir hier im Shutdown waren, das war natürlich auch Elternzeit auf eine gewisse Art und Weise und wir sind uns nicht auf die Nerven gegangen. Es war ein geregelter Alltag, es war immer was zu tun. Die Leni wächst und gedeiht, ist gesund und glücklich. So, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und ich glaube, uns geht's wie vielen Leuten da draußen, dass wir halt einfach mit der Situation jetzt klarkommen müssen. Und du, ich bin da mittlerweile relativ entspannt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das gar nicht mehr so mitbekomme, dass es wirklich, was da gerade so los ist, sondern ich versuche mich da immer so ein bisschen frei zu machen und kriege das dann eigentlich erst immer wieder mit, wenn ich irgendein Geschäft betreten muss und diesen Mundschutz aufziehen muss. Ansonsten sind Spaziergänge im Freien oder so ja relativ entspannt. Ja, also uns geht's allen gut, wir sind gesund und ich will jetzt eigentlich auch nicht klagen, so. Ich will niemanden runterziehen. Also man muss da immer aus, egal welcher Situation, das Beste draus machen. Das gab's noch nie und es wird so viel geredet und so. Ich will Corona jetzt auch gar nicht so zum Thema machen.
Ganz ehrlich. Nee, aber es ist natürlich automatisch ein Thema. Ist ja dann nicht Corona, sondern wie hat man die Zeit zu Hause natürlich rumgebracht. Ja. Da ist natürlich auch noch interessant, da wollen wir nochmal drüber reden, was du jetzt so am Ende so gekocht hast. Da hatten wir es ja schon mal vor der in der letzten Kaun-Schluck-Folge drüber. Aber fragen wir erstmal beim Daniel nach. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
Jo, also ich, mein Freund, der Conny, der ist ja, der ist nicht auf Kurzarbeit, aber dadurch, dass hier so viele Leute im Betrieb sind, muss er irgendwie nur 1 bis 2 Mal in den Betrieb kommen in der Woche und der Rest ist quasi Homeoffice sozusagen. Und wir haben uns da auch schon ein bisschen arrangiert, er podcastet ja auch, da haben wir einfach gesagt, okay, ich habe ja hier in meinem Studio noch dieses ungenutzte Schrank-Lounge-Zimmer, was so eigentlich so ein bisschen die sturmfreie Bude und so das Baumhaus werden sollte, so für irgendwelche Switch-Partys oder sowas, aber die sturmfreie Bude wollte niemand so richtig stürmen irgendwie und dann haben wir gesagt, ey, das Zimmer ist de facto tot, wir machen hier einfach jetzt für dich eine eigene Podcast-Ecke, ein eigenes kleines Büro rein, so dass dieser ganze Kram von daheim weg ist und dann ist man quasi mit unserer beider Produktion quasi auf einem Fleck und dann haben wir dann gesagt, okay, wir bauen dir hier einen Tisch rein, wir schmeißen eine Couch raus und bündeln quasi unsere Energie und dann haben wir alles an einem Start und das ist sehr schön, weil das, wenn Synergien sich treffen, dann entsteht was Gutes und dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen pushen und auch ein bisschen was zeigen und da haben wir so unsere Mitte gefunden, weil dadurch, dass er halt jetzt auch die ganze Zeit oder die überwiegende Zeit zu Hause ist, was sich jetzt auch mittlerweile bald wieder ändern wird, haben wir da einfach so in unserer Kreativität so unsere Mitte gefunden und ich glaube, so haben wir auch etwas Gutes entstehen lassen, einfach diese Sachen zusammenzulegen, und dadurch macht es das Zusammenleben auch einfacher. Also es gab schon vielleicht den einen oder anderen Moment, wo man so eine gewisse Unzufriedenheit hatte, nicht irgendwie, ich würde jetzt sagen, ein Lagerkoller oder so, sondern wo man einfach mal auch jetzt mal nicht wusste, wohin irgendwie, ne? Und das haben wir dadurch ganz gut abgefedert, und ja, also da ist auch alles in Lot. Wir haben auch so ein bisschen zu Hause ein bisschen Sachen gemacht, irgendwie mal das Bad gestrichen, das Esszimmer gestrichen und so. Aber da war auch irgendwann mal so...
Das hat irgendwie jeder gemacht, ne?
Ja, aber da war auch irgendwann mal so die Luft raus, dann hatte man so alle so sein privates Backoffice irgendwie mal in Shape gebracht. Ja, und dann haben wir das Projekt hier angegangen, und ja, soweit jetzt eigentlich alles in Butter, und ja. Also, und jetzt öffnet sich ja alles so nach und nach, und da ist es gerade so ein bisschen so ein fliegender Wechsel in eine gewisse Form der Normalität. Also alles cool.
Ja, das Ding ist, ich bin ja auch schon seit 3 Wochen wieder arbeiten, mal davon abgesehen. So, das heißt, es ist gar nicht mehr so, dass ich nur noch zu Hause bin. Und jetzt sowieso mit dem, dass wir jetzt diese Woche das Gourmet aufgemacht haben, habe ich ja auch wieder Tage, die geregelt das sind, und so weiter und so fort, ja. Wie ist bei dir, Chris?
Ich bin auch wieder schon seit dem 18. zurück in die Küche. Und sind jetzt 11 Tage, ist die Hölle los, wenn ich ehrlich sein soll. Also es geht schon gut ab.
Das interessiert mich echt brennend, wie es bei euch abgeht, aber da kommst du ja gleich mal dazu. Also das
ist genau. Da kann ich gleich was dazu sagen. Also wir sind ja ein ich will ja eigentlich nicht so drüber reden, wo ich arbeite, aber bei uns ist auf jeden Fall große Außenterrasse, nennen wir es mal so, und wir haben noch einen angrenzenden Biergarten. Und ich habe ja jetzt so das letzte Jahr, also ich habe dieses Jahr noch gar nicht gearbeitet, bis auf 2 Wochen, glaube ich, weil ich habe mich in einem Monat habe ich mich quasi rausgenommen, da habe ich gesagt, da möchte ich bitte nicht arbeiten. Dann hatten wir noch sowas wie einen Wasserrohrbruch, das bedeutet, da war eh noch der Laden zu, und dann in dem anderen Monat habe ich gesagt, da möchte ich nur einen halben Monat arbeiten, was auch damit zu tun hat, dass ich mit dem Podcast-Kram halt auch echt viel zu tun habe. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, verdiene ich in der Woche Podcast mehr als also wenn ich richtig Gas gebe, als wenn ich eine Woche in der Küche stehe. Das Ding ist aber, dass dieser Job mir A, unfassbare Sicherheit gibt, das ist halt das Geld, was ich brauche, ne? Und alles andere ist halt dann on top, super cool. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass dieser Job mich auch wahnsinnig glücklich macht. Also ich brauche das, und auch um kreativ sein zu können, muss ich arbeiten. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich so 0 Tage arbeite in der Woche, sondern nur versuche, kreativen Kram zu machen, dann fällt es mir wahnsinnig schwer. Wenn ich aber so manchmal so 7 Tage richtig durchgebuckelt habe, fällt mir an dem einen Tag dazwischen, den ich frei habe, es so leicht, kreativ zu sein. Das ist ganz komisch. Also ich kann es selbst nicht erklären. Aber ich bin auf jeden Fall froh um den Job noch, und ich will den auch noch mal mindestens über den Sommer jetzt noch machen, und danach werde ich mich aber auch neu orientieren, da werde ich mir was überlegen. Ich habe so ein paar grobe Pläne, da können wir irgendwann mal drüber reden, wenn das spruchreif ist. Aber also da wird sich auf jeden Fall was ändern bald. Ich will aber dazu sagen, dass ich jetzt gerade noch in der Küche natürlich bin, und das macht mir auch große Freude. Erstmal war es für mich ein bisschen schwierig, weil ich mir dachte, oh, ich bin ja eh so ängstlich gewesen wegen Corona und so, weil ich ja Asthmatiker bin. Und dann habe ich aber mir so echt lange Gedanken gemacht darüber, und habe ich gedacht, ey, ich glaube, dass du auf jeden Fall zu den Leuten noch trotzdem gehörst, obwohl du Asthmatiker bist, die eigentlich arbeiten gehen können. Man könnte sich auch übrigens, also ich hatte auch, mein Chef hat auch gesagt, ey, wenn du Angst hast, dann kannst du auch sagen, ey, lass mich bitte in der Kurzarbeit. Also das hat er mir auch angeboten, und das fand ich schon ziemlich cool, aber ich habe dann gesagt, ey, ich will jetzt auch meine Küche, meine Köche und so nicht hängen lassen, und Dennis, du weißt ja, wie das auch ist, du weißt ja auch, wie es ist, so, wenn einer da an einem Tag krank macht, dann dann ist das ehrlich gesagt für alle anderen einfach nur beschissen.
Dann ist das ganze Ruder oder das ganze Schiff am Schwenken, ne? Also das Zahnrad läuft nicht mehr rund, will man sagen.
Genau, und dann müssen alle anderen halt extra Schichten schieben. Und wir merken gerade, dass wir das auch so müssen, weil eben die Leute sehr, sehr doll kommen. Ich muss sagen, ich habe mich damit abgefunden, in der Küche so eine Maske zu tragen. Ist ehrlich gesagt für mich ganz schön pain in the ass. Das ist richtiger Abfuck. Bei uns ist ja auch noch mal wärmer, und ich habe das Gefühl, bei uns sind auch noch mehr Dämpfe und so. Beim Dennis ist ja alles relativ steril. Und ich glaube, du hast auch eine Klimaanlage, oder Dennis?
Ja, aber ey, diese Maske ist für mich auch belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch von der Arbeit gekommen. Und mir tun die Ohren weh, also hinten. Also,
das ist auch so heftig, also, das ist mir auch aufgefallen.
Also, okay, da kann man jetzt sagen, selbst schuld, du kannst dir eine Maske besorgen, wo du irgendwie binden kannst oder so. Ja, kann ich. Ich habe jetzt aber allerdings aktuell so eine Maske, die mit so einem Gummiband ist. Die ist zwar auch von so einer Schneiderin hier, die macht normalerweise fürs Palazzo. Das ist so ein Varieté-Zelt mit kulinarischem Mentor, wo der Harald Wohlfahrt ist. Die sind jetzt in Mannheim, die haben so einen Shop bei uns im Center und da hat die uns eine Maske gemacht. Wie auch immer, auf jeden Fall tut das Gummi hinter den Ohren so weh. Ich bin gerade heimgekommen, habe ich auch gesagt, ey, mir tun die Ohren so weh hier hinten von dem Gummi.
Ja.
Weil wir die ganze Zeit diese Maske tragen halt. Und,
ja, da weißt du mal, wie der Julian sich immer fühlt. Wenn du dem den ganzen Tag auf der Arbeit früher immer die Ohren lang gezogen hast, so fühlt sich das an.
Genau. Aber da denke ich mir dann auch, es gibt ja auch Zahnärzte und Ärzte, die, oder also wenn du mal so eine 8 Stunden Operation machen musst, wenn du Arzt bist, dann trägst du ja immer so eine Maske. Das gehört ja zum Job dazu, ne? Das für die ist das ja bestimmt auch genauso unkomfortabel.
Ich glaube, die verdienen aber ein bisschen mehr.
Und deswegen können die sich neue Ohren kaufen.
Deswegen können die sich erstens neue Ohren kaufen und dann zumindest die Pflegeprodukte.
Na, ich glaube, die haben aber auch Masken am Start, die ich meine, wenn man so sieht, ich glaube, keiner, den man irgendwie trifft, oder die allerwenigsten haben irgendwie so eine richtige, ich sag mal, so eine 100% medizinisch korrekte Maske am Start. Und ich glaube, dass so in einem OP oder sowas, die da ein bisschen mehr weiter gedacht wird, dass die halt auch auf lange Sicht dir die Ohren nicht hinten komplett abschneiden und so.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das glaube ich wirklich nicht. Das sind diese Päckchen mit 50 Masken drin.
Ich habe mir so eine Maske in der Apotheke gekauft, 2 Stück am Anfang der Krise. Das ist so eine hygienisch einwandfreie medizinische Maske und die tut genauso weh.
Ah, okay.
Aber dann denken die halt die ganze Zeit ans Geld.
Ich mein,
ja, so. Ich sag euch mal, nee, ich glaube, die machen das auch, also wenn du wirklich, wenn du so Menschen operierst, dann machst du, also wenn das dein Job ist, dann machst du das ja nicht wegen Geld, sondern auch, weil du wirklich das machen willst, ne?
Ja, helfen.
Weil du sagst, ich will Leuten helfen und so, ich finde das irgendwie geil. Und wenn du dann ziehst du diese Maske auch einfach auf. Ich glaube, dann denkst du dir, das ist Teil des Jobs, es ist einfach so, genau, wie es in der Küche Teil des Jobs ist.
Genau, das sollten wir auch denken.
Ja, dass du danach halt so manchmal ein bisschen nach Essen riechst
oder so. Genau, das ist Teil unseres Jobs.
Ja, es ist einfach Teil unseres
Jobs. Und deswegen müssen wir jetzt diese Maske tragen und diese Verantwortung. Klar.
Ich merke aber, dass ich mir weniger während der Arbeit in den Mund stecke.
Das merke ich auch, ja. Und ich merke auch, dass Abschmecken halt einfach total katastrophal ist, weil du immer dieses Ding abziehen musst und dann
absolut.
Löffel dies, das, ja. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Nervt komplett. Ich hoffe, das ist in den nächsten 2 Wochen vorbei, dass wir in der Küche diesen Mundschutz nicht mehr tragen müssen. Es macht auch irgendwie keinen Sinn. Also ich fange von vorne an. Wir haben ja dieses Restaurant, die jetzt wissen, wie Emma aussieht, die den Podcast schon ein paar Mal gehört haben. Die Gäste dürfen bei uns die Maske ja abziehen. Also sie müssen mit Maske ins Restaurant eintreten, zum Tisch laufen. Und dann dürfen sie die Maske abziehen. Aber wir als Personal müssen die Maske halt aufbehalten. Aber da wir ja arbeitend sind, ist ja eigentlich schon klar, dass wir nicht infiziert sind oder krank sind oder so. Und ich finde das irgendwie schwierig, diese Situation, dass wir, weil wir sind ja sowieso auf Distanz und keine Ahnung, ich muss mich gleich um Kopf und Kragen reden.
Nee, vielleicht habe ich da eine Erklärung dafür. Du musst da überlegen, du hast, also ich kann es jetzt nur von unserer Warte zu Hause sehen. Ich läufe da ja im Biergarten und so mit. Ich habe auch meine Maske die ganze Zeit auf, wobei ist bei uns nochmal eine andere Situation. Ich könnte sie auch zu gewissen Momenten abnehmen, weil ich ja mit meiner Familie zusammenarbeite. So, aber ich lasse einfach permanent auf, weil dann mache ich alles richtig. Und ich muss sagen, mich stört's. Ich habe das Empfinden, dass es mich eigentlich null stört. Und ich glaube, der Hintergrund ist der, dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, in unserem Fall oder in meinem Fall, dass wir so viele Leuten begegnen, dass ich ja derjenige bin, der die meisten Leute auch dann sieht und trifft. Das heißt, nur rein hypothetisch, wenn ich einen Gast bediene, der mich anstecken würde, weil ich keine Maske habe, hätte ich jetzt die Seuche quasi. Und dadurch könnte ich ja wiederum alle anderen Gästen, die noch weiter kommen und so, tendenziell auch anstecken. Also ich wäre dann so der Dreh- und Angelpunkt von von allem eigentlich. Weil der Gast, der mich angesteckt hat, muss ja jetzt nicht unbedingt den Gast links hinten in der Ecke oder so anstecken. Aber ich könnte es machen, weil ich ja weitertragen kann. Also das ja, ist meine, das wäre meine Erklärung dafür, weißt du?
Ja, verstehe ich. Ich habe
ja, das ist das, das Ding ist auch, Dennis, und das ist das eigentliche Problem, glaube ich, in der Gastronomie. Deswegen versuchen wir auch vor allem untereinander immer die, als Kollegen uns gegenseitig zu sagen, ey, komm, zieh die Maske wieder auf. Manchmal hat, weißt du, manchmal muss einer Besteck polieren und sagt, ey, muss ich jetzt die Maske hinten aufhaben im Backoffice? Mhm. Und dann sagen wir meistens so, ja, weil das Ding ist ja, stell dir mal vor, einer der Kollegen hat dieses Coronavirus und dann streut das ja sauschnell. Und da muss ja erstmal jeder zum Arzt, muss sich checken lassen. Und wenn dann immer die Maske getragen worden ist, dann hast du vielleicht das Glück, dass es kein anderer sonst hat. Und dann lässt du den einfach 2 Wochen zu Hause und der und der Käse ist gerollt. Aber wenn du quasi kein, also wenn darauf nicht so geachtet wird, dann fallen dir halt locker mal 4-5 Mitarbeiter aus und dann bist du auch, also gerade betriebswirtschaftlich gesehen, ist das echt eine Vollkatastrophe. Da muss man wirklich drüber aufpassen. Ich weiß, das mit den Masken ist nicht der wahre Jakob, aber da muss man halt jetzt irgendwie mal durch und ich glaube, das geht noch eine Weile. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie Lockerungen in sich gibt.
Ich glaube, also wie es in anderen Betrieben, jetzt keine Gastro, sondern grundsätzlich einfach ein normales Büro, der so gehört hat, wenn irgendwo ein Verdacht ist und es stellt sich danach raus, muss ja jeder daheim bleiben, jeder 2 Wochen in Quarantäne und das ist halt wirklich, dann bist du halt wirklich hart gefickt, wenn ein ganzer Betrieb, jetzt egal ob Gastro oder sonst was, plötzlich alle daheim bleiben müssen, weil halt einer den Virus hat. Also deswegen macht das schon absolut Sinn, egal wie anstrengend das ist. Und ich für meinen Teil denke mir auch, wie du jetzt, also jetzt als Beispiel, wenn jetzt einer hinten drin, Chris, was du gesagt hast, Besteck oder sowas wickelt, und stell dir mal vor, der kommt jetzt raus, er ist auch in seinem Bahn und wickelt die Bestecke und kommt raus und fragt mal kurz einfach nur was, ne? Und ist wegen seiner Gedanken, weil er gerade Gedanken verloren war oder in seinem Modus und fragt einfach was, nur ganz kurz und vergisst die Maske aufzuziehen. Und dann denke ich mir, jetzt genau um den Moment kommt irgendein Sheriff um die Ecke oder sowas. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist auch der Punkt, warum ich die Maske auch permanent auflasse, weil in irgendeinem unachtsamen Moment, wenn ich mal kurz aufstehe oder mal irgendwo nur ums Eck gehe und habe meine Maske nicht aufgezogen, genau in dem Moment kommt das Ordnungsamt um die Ecke und ich habe in diesem Moment keine Maske auf, weißt du? Und deswegen will ich da safe sein und sagen, A, wegen der Gesundheit, Schutz der Gäste und B, auch, um einfach auch keinen Ärger zu bekommen von der Obrigkeit sozusagen. Deswegen ist für mich der sicherste Weg, Maske auflassen, Punkt. So. Seid ihr noch da?
Ja.
Ich wusste nicht, ob die Verbindung da ist. Okay, alles klar.
Ich weiß nicht, ob Dennis noch da ist, tatsächlich.
Ich bin da, klar, natürlich.
Ich bin da voll bei dir. Ich meine, es gab in Aschaffenburg auch so ein paar Fälle, muss man auch wirklich sagen, von denen man gehört hat, so Horrorgeschichten, von als es noch hieß, ja, man kann aus einem Laden raus was verkaufen, aber die Leute müssen mindestens so und so weit dann weglaufen. Da habe ich so einen Horrorfall gehört von jemandem, wo sich dann jemand quasi um die Ecke gesetzt hat. Das war aber nicht die vereinbarten 60 Meter oder so. Und dann musste quasi der Betreiber dieses To-Go-Handels dann 5.000 Euro Strafe zahlen, also lache ich mich ja kaputt. Das sind halt so Sachen gewesen, ja, wo jeder natürlich dann gemerkt hat.
Kann ich noch was erzählen später dazu, können wir dann später mal drauf eingehen, ja.
Genau, ja, aber das sind so die Sachen, deswegen, ja, mit Maske, das ist auf jeden Fall schwierig, aber ich finde, Leute, es ist doch wie mit allem, ne, man gewöhnt sich auch irgendwie so ein bisschen neue Sachen und ich find's auch irgendwie ganz süß, wenn ich dann so manchmal so rausgucke. Ich habe zum Beispiel einen Tag, haben die aus dem Biergarten mich gefragt, haben gesagt, ey Chris, ich weiß, du hast das, aber kannst du einen Tag bei uns helfen? Und dann habe ich gemeint, yo, ich mach das auch gerne, weil ich mal gucken will, was da so los ist. Und die Leute stellen sich wirklich alle an mit Maske. Wir haben so einen Tisch vorne hingestellt, also du kommst bei uns nur in diesen Biergartenbereich, wenn du du musst an so einem Tisch vorbei und dann steht da jemand und sagt so, guten Tag, wie ist denn Ihr Name, die Adresse und die Telefonnummer, dann wird das alles aufgeschrieben. Da muss ich wirklich sagen, manche Leute stellen sich wahnsinnig dumm an, das muss man wirklich einfach mal so sagen und dann fangen dann an zu diskutieren mit dir oder so, wo ich mir auch so denke, Leute, das ist nicht unsere Idee, ja. Macht die Scheiße, füllt es aus, haltet's Maul, schmeißt den Zettel da rein, ab im Biergarten und der Rest ist mir wurscht. Ob das eure echte Adresse ist, ist mir scheißegal. Dann müssen die das natürlich angeben und dann setzen die sich dann da und dann können die rein und müssen die, wenn die reingehen in den Biergarten, die Maske aufziehen. Und können sich dann was zu trinken holen, auch alles noch mit Maske, auch alles mit Mindestabstand, dann haben wir so Plexiglasscheiben, so dass man quasi auch zu den Leuten, die an der Kasse sitzen, die ebenfalls eine Maske tragen, und in der Küche hintran stehen auch alle, die eine Maske tragen. Das wirkt einfach irgendwie ein bisschen safer. Und dann kriegst du deine Getränke und gehst mit den Getränken mit Maske wieder an den Tisch, und am Tisch kannst du dann die Maske abziehen, wenn du dann quasi, du kannst, glaube ich, alleine kannst du sowieso kommen, oder zu Wut kannst du, glaube ich, sowieso kommen, oder zu dritt, und dann kommt es immer darauf, zwei verschiedene Hausstände, ja, und so weiter. Ja. Aber das ist ja eine Sache, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die ist ja unkontrollierbar, ne? Aber eigentlich, ich glaube, ja, da geht's hauptsächlich darum, dass da jetzt nicht Leute anfangen, irgendwie zu zehnt am Tisch zu sitzen. Zehn Männer, alle 35, wo jeder genau weiß, also die leben definitiv alle in unterschiedlichen Hausständen zum Teil, die haben jetzt hier irgendwie ihren Fußballertreff. Das ist, glaube ich, schon eine gute Maßnahme, und natürlich hat die dann immer so eine Überschrift wie zwei Hausstände und so. Die wissen ja auch selbst, dass sie das nicht kontrollieren können. Es geht aber einfach darum, dass man ein bisschen Maß hält. Im Biergarten sowieso. Und das kriegen die, ehrlich gesagt, ganz gut hin, die Leute. Und dann gucke ich mir das so an, denke mir, ey, so finde ich es irgendwie schön, wenn die das alle so hinbekommen, und die kriegen das hin und die sind konzentriert und bleiben irgendwie bei der Sache und merken, oh, jetzt muss ich aufstehen, und natürlich nervt, da muss man diese Maske aufziehen, oh, und dann geht man wieder los und dann und bababa. Es ist eine spezielle Situation, das ist einfach nur mal, die Zeit fordert diese Situation eben so ein, und diese Maßnahmen, und dann muss man sich da einfach mal dran halten und einfach mal hoffen. Das ist ja auch immer das, was ich sage, hab Vertrauen in die Gesetze machen und die sowas dann auch vorschlagen und sagen, lass es uns so versuchen. Die müssen sich auch aus den Fingern saugen und überlegen mit irgendwelchen, die haben natürlich Berater und so, aber wenn die der Meinung sind, dass das wahrscheinlich eventuell dazu beiträgt, und ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, scheint es ja irgendwie so zu gehen. Und wir halten die Sache irgendwie aus, und dann haben wir hoffentlich nächstes Jahr einen Impfstoff, und dann ist die Scheiße vorbei.
Ja, es geht dabei,
beide Daumen sind gedrückt.
Genau, für mich auch. Es geht darum, ein bisschen um Konditionierung auch. Also wie oft habe ich auch schon im ersten zwei Tagen einfach bin ich durch die reingelaufen und musste wieder zurücklaufen, weil ich meine Maske einfach vergessen habe, weil man einfach im ersten Moment nicht dran denkt. Aber mittlerweile ist es echt so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich glaube, was eine wichtige Message wäre, dass die Leute auch keine Angst haben müssen. Auch, also das sind verschiedene Schritte, die man machen muss. Und Chris hat ja schon das meiste gesagt, man kommt an den Biergarten an, dann muss man seine Daten hinterlassen, einfach nur. Und immer wenn man steht, Maske auflassen, wenn man aufs Klo geht, wenn man durch die Reihen geht, immer Maske auf als Gast, wenn man sich hinsetzt, kann man die Maske abnehmen. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick an allem. Also, weil wir hatten so das Gefühl, dass die Leute auch so ein bisschen verunsichert sind, also auch was so den ersten Run anging, da waren aber noch mehrere Faktoren jetzt noch im Spiel. Also zum Beispiel, es ging ja die ganze Zeit nur, ich glaube, Biergarten oder Terrasse grundsätzlich nur erstmal. Dann,
ja, das heißt, in der ersten Woche, ja.
Genau, dann bis 8 Uhr, das ist natürlich auch so ein Ding, weil wenn man überlegt, viele Leute arbeiten ja auch wieder, kommen um 5 oder um 6 nach Hause oder von der Arbeit, dann müssten sie sich vielleicht nochmal irgendwie Deo unter den Arm sprühen, nochmal was anderes anziehen, je nachdem, wenn sie nicht gleich in den Biergarten kommen, und dann ist es schon 6:30 und dann noch bis 8 Uhr in den Biergarten, das rentiert sich für viele Leute auch erstmal überhaupt gar nicht. Und das ist ja auch auf eine Art verständlich. Und ich glaube, eine wichtige Message ist, den Leuten so ein bisschen so diese Bedenken zu nehmen, dass das so ultra krass steif und reglementiert ist. Klar, man muss ein paar Sachen beachten, aber ich habe es ja heute wieder erlebt, es war einfach super relaxed bei uns. Also die Leute machen fleißig mit. Hin und wieder muss man einfach mal sagen, ey Digga, vergiss deine Maske nicht, wenn du aufs Klo gehst, ne? Und also ich sag locker mal 90% der Leute sind super angepasst und machen diesen ganzen Zauber auch mit. Und ich denke, wenn sich jetzt auch diese Öffnungszeiten jetzt noch weiter erweitern, was ja heute passiert ist, heute kam ja die frohe Kunde, wir dürfen schon jetzt, nicht erst am Montag, nicht am Dienstag, also am 2. Juni, sondern wir darf schon jetzt an diesem Freitag schon bis 10 Uhr den Biergarten aufhaben. Und ich glaube, die Leute müssen da einfach ein bisschen noch rangeführt werden, so an diese ganzen Reglementierungen und so. Und ey, in zwei Wochen, drei Wochen hat man das vielleicht schon alles wieder vergessen, so, weißt du?
Ja, ja. Das verstehe ich schon. Dennis, wie ist denn das bei dir eigentlich, wenn man, ich meine, das ist ja eine schöne Situation. Wir haben ja hier, also Daniel, um das mal ganz kurz zu erklären, in seinem Betrieb läuft es quasi gerade so ab. Ich glaube, ihr habt einen Restaurantbereich und ihr habt euch mit einem externen Caterer zusammengeschlossen, der dann quasi draußen einen Biergarten, den ihr eigentlich nie hattet, bespielt. Ne? Das ist, ihr habt da irgendwie kreativ das gelöst, ihr habt da quasi einen Biergarten aus euch ausgedacht.
Ja,
und,
genau.
Könnt dann jetzt halt draußen bewirten.
Das kann ich mal kurz nur in zwei Sätzen erläutern. Das war so, wir haben ja eine Terrasse und innen durfte man ja noch nicht bewirten. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob das jetzt vor ein oder zwei Wochen war. Ich glaube, es war vor einer Woche. Das fühlt schon alles wieder schon so ewig an. Auf jeden Fall, Terrasse war offen und mein Bruder hat quasi angefragt bei der Gemeinde oder so, ob das mit Biergarten möglich ist im Hof und so weiter. Und von der Gemeinde kam quasi die Message, alles was im legalen Rahmen ist, wird durchgewunken. Also die sind auch bei kreativen Lösungen momentan echt sehr sweet zu einem und sagen, ey, wenn ihr es umsetzen könnt, macht's, schaut, dass ihr die Regeln einhaltet, aber macht's. Das ist so die Message gerade, was ich super gut finde. Und okay. Dann haben wir uns mit der wir sind einer der wenigen Zapfhähne, sage ich mal, die auch Augustiner ausschenken. Und da haben wir jetzt quasi uns mit der Augustiner Brauerei zusammengetan und haben quasi in Wenighösbach einen Augustiner Biergarten hingezimmert und es auch über Tage hinweg irgendwie die Tische ausgecheckt und 1,50 Meter Abstand und von der DEHOGA Schilder bekommen. Das alles irgendwie außen angebracht, überall Desinfektionsmittel, was ja auch aus erster Hand kommt, weil mein Vater brennt ja Schnaps und dadurch konnten wir auch diesen ganzen Vorlauf, der ja hochprozentig ist, dann auch irgendwie in Desinfektionsmittel umwandeln. Und ja, dann haben wir die Terrasse offen und halt auch jetzt der komplette große Parkplatz ist quasi ein Biergarten geworden. Und ich find's krass, wie man sich schon so dran gewöhnt hat eigentlich. Das ist, wie gesagt, erst 10 Tage oder so her, dass es aus dem Boden gestampft wurde. Und ich find's krass, wie so eine Räumlichkeit entsteht, in der man sich jetzt auch so bewegt und man weiß, hier ist das, da ist das. Wir haben auf Selbstbedienung umgestellt, dass die Leute sich die Getränke selbst holen. Wenn ein bisschen weniger los ist, machen wir auch ein bisschen Service. Aber ansonsten ist das die Situation gerade. Und jetzt seit ein paar Tagen, wo es jetzt auch erlaubt wurde, können wir auch im Innenbereich machen. Also der Biergarten war bis jetzt immer bis 10 Uhr. Also jetzt, ich glaube, jetzt ist so, dass alles um 10 Uhr irgendwie Feierabend ist. Ich glaube auch drin. Ich weiß es nicht 100%, aber wir gucken schon so, dass das halt auch den Regeln entspricht. Ja, und so wurde dieser Biergarten aus dem Boden gestampft.
Ja, das ist alles so ein bisschen Holter die Polter.
Ja.
Das heute so, morgen so. Ich muss dir sagen, ich bin noch nicht angekommen. Ich fühle mich nicht so, als ob ich angekommen bin. Für mich ist es immer noch so ein Bergauf, Bergab. Wir haben das Gourmet jetzt aufgemacht. Ich bin unzufrieden mit der Situation. Also wir haben schon Reservierungen. Es könnte aber besser sein. Die Leute gehen halt, also klar, und da ist halt dieser Vorteil von der Außengastronomie. Die Leute gehen halt jetzt raus. Und das kann ich auch voll nachvollziehen, dass die lieber jetzt an der Sonne sein wollen, in der frischen Luft, dass da irgendwie der Abstand ist und die Angst halt ein bisschen geringer ist, als wenn du sagst, du gehst in ein Restaurant, in einen geschlossenen Raum, ja. Und wir hatten jetzt heute zum Beispiel, wir hatten gute Reservierungszahlen, aber dann rufen halt wieder zwei Leute an und die sagen ab. So.
Wie viel kannst du? Wie viele Plätze hast du eigentlich?
2x15. Das wären quasi 30 am Abend. Also in 2 Slots, 2 Stunden.
Ja.
Wir fangen halt um 17.30 Uhr dann an, was ja auch angeglichene Arbeitszeiten sind und halt eine Uhrzeit ist, wo halt jetzt vielleicht auch nicht so viele Leute schon Abendessen gehen wollen. Da musst du halt lernen. Du musst halt irgendwie, klar, das kann sich jetzt aber auch nächste Woche schon wieder ändern. Deswegen, ich sage, ich bin nicht angekommen. Das ist alles noch so durchwachsen vom Gefühl.
Ich habe ja Gutscheine gekauft.
Für den Marek, ja.
Für den Marek habe ich einen schönen Gutschein gekauft.
Bin ich mal gespannt, ob er vorbeikommt. Das wäre doch schön. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden. Ja, also wir haben Reservierungen und die Gäste, die kommen, das gibt einem halt so ein gutes Gefühl. Die sind alle so glücklich und du hältst halt den Smalltalk auf Distanz und die freuen sich da zu sein, du freust dich, die sagen, oh, ihr habt euch wieder gesteigert und es ist ja, ihr übertrefft euch selbst und so, das schmeichelt einen dann schon, das hat ja schon gefehlt, ja, dass du das Feedback hast von Leuten, wir haben jetzt auch mit dem Takeaway probiert und so.
Wie lief das eigentlich?
Das lief auch nur so durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen, das
Ja, ich verstehe das.
Ja,
ich hätte es wahrgenommen, wenn ich bei euch gewohnt hätte.
Ich auch.
Ich habe hier wirklich versucht, regelmäßig überall zu bestellen. Ich habe wirklich bei meinen 2-3 Läden, in denen ich war, in die ich sonst immer gehe, bei den Läden habe ich immer mal bestellt. Ich habe sogar Blumen immer mal wieder bestellt und so. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich hier ein bisschen supporte. Und es erstaunt mich ehrlich gesagt, dass es bei euch nicht lief wie die Sau.
Du, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass die Leute jetzt keinen Bock haben, das noch irgendwie 15 Minuten nach Hause zu fahren und dann für den Preis kaltes Essen zu essen. Das wird wahrscheinlich gewesen sein.
Ihr habt das ja nicht geliefert, ne?
Nee, wir haben nicht geliefert, wir haben jetzt auch keine Boxen gepackt, was jetzt viele Leute gemacht haben, was ja auch schön war. Aber ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das so rentabel war für alle. So, dass ich glaube, die Leute haben sich halt auch viel beschäftigt einfach und sind halt einfach, damit sie nicht in diesen Trott fallen. Und wir haben halt dieses Takeaway probiert. So, weißt du, was willst du machen? Du musst ja irgendwas machen. Du musst ja irgendwie probieren. Für uns war die logische Konsequenz, wir sind mitten in der City, wir sind im Einkaufszentrum, wir sind fußläufig für viele Leute erreichbar. Vielleicht
gut, in der Einkaufszentrum Mittagspause oder so. Bringt dir nichts, weil Einkaufszentrum war zu. Mhm. Aber wie ist es denn, kurz mal eine persönliche Frage. Du bist frisch Vater geworden, ne? Da will man natürlich eine gewisse Planbarkeit haben. Hast du jetzt sowas gehabt wie Angst um deinen Job oder sowas auch in der ganzen Zeit? Und hast du über sowas nachgedacht?
Ich muss dir sagen, ich bin da, was essentielle Ängste angeht, was meinen Job angeht, bin ich relativ abgehärtet über die Jahre mittlerweile. Ich habe schon ein paar Situationen erlebt, die sicherlich nicht schön waren, die schnell gingen, die seltsam waren, also von der Ausbildung bis zum Ende hin. Und ich bin da relativ abgestumpft. Ich sag dir, wie es ist, wenn ich meinen Job verlieren sollte, was ich natürlich nicht hoffe, und also wir stehen gut da, ich verstehe mich gut mit allen so, aber man liest ja auch immer wieder hier und da, welche Köche jetzt irgendwo aufgehört haben.
Ja, ich etc. sag nur,
aber warte mal.
Okay.
Wenn ich meinen Job verliere, verliere ich nicht meinen Job, weißt du, dann verliere ich nur das, was ich jetzt aktuell habe. Aber ich als Koch hast du immer einen Job. Also auch wenn, natürlich klar, ist es jetzt schwierig, aber dann, ey mein Gott, ich habe im Hinterkopf so viele Dinge, die ich als Dennis Meyer umsetzen kann, auch alleine, ohne dass ich irgendwelche Hilfe von irgendjemand anderem brauche, um irgendwie erfolgreich sein zu können, wo ich dann irgendwas noch umsetzen kann, wo ich weiß, dass es funktionieren könnte, so, weißt du? Das soll jetzt nicht arrogant oder überheblich klingen, aber ich habe da schon Ideen im Hinterkopf, also Plan B gibt es so gesehen. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe absolut, was du meinst.
Nee, du verstehst das.
Nee, ich verstehe, was du meinst.
Nein, natürlich ist es blöd, wenn ich jetzt meinen Job verliere. Natürlich fände ich das total beschissen, aber du kannst ja mit dem Beruf, kannst du immer irgendwo arbeiten. Und dann ist es halt aber vielleicht nicht das, was dich erfüllt und glücklich macht, aber du kannst arbeiten und du verdienst Geld und kannst deinen
Unterhalt zahlen. Du sowieso, weil du ja nochmal eine ganz andere, also ich meine, Dennis, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du morgen sagst, Chris, ich finde keinen Job mehr, dann sage ich dir, dann machen wir uns jetzt selbstständig. Also ganz, wenn es ganz hart auf hart kommt, machen wir uns selbstständig. Und dann werde ich dich ausbeuten, wie man das mit einem guten Freund macht. Der mehr kann. Nils Henkel wurde gefeuert samt Team. 2-Sterne-Koch aus, ist ja hier bei uns in der Nähe, ist wo war das eigentlich? Wie hieß der Ort?
Burg Schwarzenstein.
Ja, aber wo war die?
Was, Burg Schwarzenstein? Das ist Eltville am Rhein.
Okay.
Da habe ich wahrscheinlich schon 10-mal aufgelegt, deswegen weiß ich das auswendig. Also es ist nicht direkt Eltville am Rhein, aber es ist, glaube ich, ein Ort davor, der danach, Burg Schwarzenstein, ja, ist eine Stunde von hier entfernt. Was willst du noch wissen?
Also ich war schon einer der gehypteren 2-Sterne-Köche in Deutschland. Ich habe vor ein paar Monaten noch meinen Chef hingeschickt, habe dem Gutschein geschenkt und habe gesagt, hier, bitteschön, viel Spaß, Übernachtung und Essen. Und der hat schon gemeint, oh, da waren nicht viele Leute außer uns. Aber es ist natürlich auch weit ab vom Schuss, ne? Aber die haben sich jetzt einfach mal entschieden zu sagen, nö, Sternengastro wollen wir nicht mehr. Tschüss, geh doch.
Nimm doch ja, mal. Du, ich glaube, es ist aktuell auch so eine Situation, wo vielleicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer unzufrieden waren. Und jetzt ist die Corona-Krise da und jetzt hat irgendwie jeder einen Grund. So, und jeder kann sagen, ja, Corona war's. So,
ey, das ist total krass.
Weiter das habe ich auch diskutieren, so, dann kannst du es schön unter den Teppich kehren, sage ich mal, ohne dass groß in den Medien diskutiert wird, wenig Presse, du kannst eine Mitteilung raushauen, kannst sagen, ja, okay, so und so war's und dann ist der Käse gegessen, glaube ich. Also
genau, also wenn du willst damit sagen, wenn dein Betrieb also wenn zum Beispiel du hast so ein Prestigeobjekt gehabt oder so, oder du hast ein Restaurant und seit Jahren hängt dir das eigentlich schon so ein bisschen zum Hals raus, du bist auch eher weniger Gastronom, sondern du bist eher so, ja, du bist halt, es gibt ja Leute, die haben einen Laden und um den kümmern die sich, ne, und dann ist das ihr Baby. Aber wir hatten jetzt ein paar Schließungen in Deutschland, wo ich sagen muss, das wirkte für mich alles so ein bisschen wie, uff, ey, weißt du was, wenn wir den Laden jetzt insolvent machen, wenn wir den jetzt einmal kaputt machen, dann, da haben wir alle Sorgen los, verlieren zwar 20.000 Euro, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die rechnen sich das durch und sagen, okay, alle mitziehen, Pacht bezahlen, lohnt sich nicht, insolvent gehen und jemand anders aus unserer Gruppe kauft es wieder auf und dann wieder hochziehen, lohnt sich mehr, lass es so machen.
Ja, ich glaube auch, dass vielleicht ein paar das einfach als Gelegenheit auch nutzen, so als Exit einfach. Zu sagen, okay, ja, genau. Jetzt ist gerade die Möglichkeit da. Also ungefähr so, wie wenn irgendwo ein Tsunami drüber rollt und plötzlich Leute verschwunden sind auch, die nie wieder auftauchen, so eine Gelegenheit ergreifen. Ja, genau. Ey, okay, jetzt kann ich mich ja irgendwie auch komplett absetzen. Ich kenne es jetzt auch aus anderen Bereichen, wo Leute auf, also in anderen Betrieben, nichts mit Gastro, wo Leute in Kurzarbeit geschickt werden, aber im gleichen Atemzug Leute eingestellt werden. Also halt natürlich zu anderen Verträgen und so. Also da wird auch bestimmt in vielen Bereichen so Schmuh getrieben. Also ich will niemandem was unterstellen, aber ich glaube, das ist eine Opportunity für viele. Also die oder für einige.
Gelegenheit schafft Diebe, das ist einfach so. Ja, ja klar.
Ja. Also jetzt machen wir einfach mal bewusst ein Scheißjahr auch. Das ist natürlich auch möglich, ne? Also um im nächsten Jahr einfach weniger Steuern abzudrücken. Was ich mir auch
das
denke.
Das kann sein. Deswegen.
Ja.
Ja. Das kannst du gleich erzählen, wenn wir zurück sind aus der Pause.
Ja,
wir sollten mal Pause machen. Und ich wünsche mir für die Couchlook Putz Playlist, die immer aktuell ist, auf dem neuesten Stand und super fresh von The Herbalizer, Same as it never was.
Wow. So. Wow.
Und jetzt geile Nummer. Kennst du?
Ja, klar kenne ich Herbalizer. Auf jeden Fall.
The Herbalizer.
Ja.
Habe ich gerade eben zur Countdown-Playlist hinzugefügt, weil ich bin da jemand, der...
der da hinterher ist einfach. Sag's, wie es ist. Du bist einfach hinterher.
Kann man nicht sagen. Ich fühle mich mit allen Wassern gewaschen. Spitzohrig sitze hier und lausche, was jetzt wahrscheinlich der... was macht Stengi? Was wird er hinzufügen?
Ich wünsche mir Tins von Anderson .Paak featuring Kendrick Lamar.
Jawohl. Anderson .Paak höre ich zurzeit richtig gerne. Hast du den Justin Timberlake Anderson .Paak Song gehört für Trolls?
Ja, finde ich geil, aber ist krass, wie unkommerziell der Song eigentlich ist. Ne? Also der ist schon viel zu intelligent eigentlich wieder für Popmusik. Finde ich gut. Also hört man richtig die Anderson .Paak Einflüsse raus. Richtig geil. Habe ich auch übrigens schon live gesehen, Anderson .Paak.
Ja, erzähl mal, wo und wie war's?
In Köln.
Der Chrissy will einfach nur Zeit raushauen, damit er sich ein Lied überlegen kann, weil seine Lieder liegen wie sein Wein im Froster. Den solltest du jetzt allerdings mal rausholen, sonst ist er nämlich...
Ja, Eiswein.
Nee, ich hab einen Song, pass auf. Jetzt, seid ihr ready?
Ja.
Ja. Aber sowas von.
Ich sage, De Kinetten, wo ich schlorf, von Wolfgang Ambros. Ein Song, wirklich, ihr lacht, aber Leute, hört euch das Ding mal an. Das ist ein unfassbar atmosphärischer, geiler Song. Ist aus der Sicht von einem Obdachlosen geschrieben. Und also der Song, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, im Refrain singt er, ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen. Und ich hab nichts außer eine Flasche Rum in meinem Mantel doschen. Und wie er das singt, mit einer Imbrunst, unfassbar, hat mir wirklich die Socken ausgezogen. Die Kinetten, wo ich schlurf, von Wolfgang Ambros. Jetzt auf der Couchlook-Playlist. Wir sind gleich wieder da. Eure Cowboys. Und dann, Leute, ist es wie im Noma, dann geht's ans Eingemachte. Tschüss.
So sieht's aus.
Bis gleich.
War ja toll.
Hey, du und Naschen? Ist doch Banjo, schmeckt toll leicht. Ach ja, wirklich? Hier, ganz leicht. Du, das sind leichte Knusperstückchen.
Frische Haselnüsse auf feinen Knusperwaffeln, leicht umhüllt mit Milchschokolade.
Wirklich toll leicht.
An mich denkt wohl keiner.
Nimm's leicht.
Banjo, so wird Naschen leicht gemacht.
Herzlich willkommen wieder zurück bei der bunten Heiterkeit hier bei uns. Kau und Schluck ist der Podcast, immer noch, den ihr hört. Ich habe jetzt endlich meinen Wein offen und jetzt mache ich mal den Geruchstest, ja?
Bitte. Es ist Kau und Schluck, es ist der Geruchstest.
Test. Ich habe vorhin einen guten Sketch mit dem Stinge uns ausgedacht, und zwar, dass man am Wein riecht und dann wonach riecht, und dann so 2 Minuten lang dran riechen und dann sagt man so, ey, also wenn mich nicht alles täuscht, dann riecht's nach Wein.
Ja, fein.
Es riecht nach Wein, Leute. Wir wurden nicht übers Ohr gehauen. Nee, es riecht lecker, es riecht fruchtig. Ich würde sagen, warte mal. Leicht,
warte mal. Guter Wein.
Bisschen sehr mineralisch, sehr, sehr schiefer, sehr viel schiefer im Abgang.
Schiefer im Abgang.
Ein schiefer Abgang. Spanischer Bergpfirsich. Warte mal.
Ich finde, es hat auch ein bisschen was Leichtes von Rosenblüten.
Ja.
Ja. Lammfell. Hat man Lammfell. Ja auch in Indien und so schon damals.
Ja. Gehabt,
ne? Rosenblüten, ja. Oder vor 3000 Jahren, würde ich fast sagen.
Ja, genau. Und zwar
Piemont und Rhönetal.
Ja, also wir sind wieder da,
und in der Westschweiz. Nee, wir lesen, wir tun gerade so, als hätten wir Know-how, aber wir lesen eigentlich nur dieses Etikett vor.
Ihr Dreckschweine.
Also,
wir sind immer noch bei den historischen Rebsorten, die uns hier Gott sei Dank unterstützen. Ist wirklich genau. Sehr, sehr leckerer Wein. Wir labern keine Scheiße.
Genau, und wir haben gerade einen Wein im Glas, den schon vor über 3000 Jahren die indischen Urvölker sich reingezogen haben. Also der Wein ist keine 3000 Jahre alt, aber die historischen Rebsorten, die stehen ja dafür, dass sie, naja, unbekannte beziehungsweise längst in Vergessenheit geratene Rebsorten wieder kultivieren und euch ins Glas bringen. Und wenn ihr in den Genuss kommen wollt, dann checkt doch mal aus www.schmecken-sie-geschichte.de und checkt das exklusive Kau- und Schluck Probierpaket aus. Da gibt's 6 Flaschen, also 3x2 Sorten drin, und sind da in der Box. Und wenn ihr euch noch in den Newsletter eintragt, gibt's 10% Rabatt, und dann könnt ihr auch Wein trinken, unter anderem wie, ja, vor 3000 Jahren die indischen Urvölker. Und es sind, also die letzte Folge liegt da ein bisschen zurück, wo wir schon unterstützt wurden, und ich kenne da schon ein bisschen die Zahlen. Es sind nicht mehr viele da, und wenn die Box weg ist, dann ist sie weg. Und dann gibt's irgendwann später mal vielleicht wieder eine Box, aber die Fläschchen, die da drin sind, die sind ja erstmal Geschichte. Sind dann Historie sozusagen. Also ich finde der Wein,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich sitze hier alleine da und ich habe die halbe Flasche schon geäxt, weil er einfach sausüffig ist. Also lasst euch das nicht entgehen, checkt das mal aus. Nochmal vielen Dank an die historischen Rebsorten. Dankeschön für den Support.
Merci. Ich kenne auch schon ein paar Leute, die sich diese Box gekauft haben, und die sind auch sehr zufrieden damit, muss man ganz ehrlich sagen.
Also ich kenne vor allem auch Leute, die Ahnung von Wein haben, die sich diese Box gekauft haben und die gesagt haben, dass sie den richtig lecker finden. Und das macht mich dann immer ein bisschen stolz, weil ich mir dann irgendwie einrede, ich hätte damit auch was zu tun.
Also ich wäre irgendwie auch daran beteiligt gewesen.
Ja.
Zu mir kam auch wirklich jemand und hat gesagt, hey, ich bin Fan von euch und ich habe mir diese Box jetzt bestellt, und er mag das jetzt auch, und gerade in dieser Zeit und so hat er sich jetzt diese Box gegönnt, und er fand es schön, und ja, das
die Kaun-Schluck-Hörer haben ja Kohle, das wissen wir ja.
Ja, also das ist ja, das haben nicht alle Kohle, das muss man, nein, das muss man, ja, Kaufkraft ist da, aber Kohle haben sie nicht alle, und das ist umso schöner, dass sie
doch
das,
Ja, ist Dennis, das die, so? Die haben alle viel Geld. Ich gucke ja immer regelmäßig, wer uns auf Instagram folgt.
Gucci, sag ich nur Gucci.
Und gehe dann immer auf die Profile und das sind alles Leute, die...
alles also, reiche Leute.
Da steht ganz groß die Überschrift Grundbesitz drüber.
Über den ja, Kanye West, Kim Kardashian, alle dabei, ja. Philipp Lein, Heidi Klum.
Also Philipp Lein, muss ich ja mal ganz persönlich dazu sagen, wer kauft denn eigentlich diese Klamotten? Das habe ich mir neulich mal angeguckt und da habe ich mir gedacht, wie kann das denn eigentlich sein? Pleinlich. Naja, machen wir mal weiter hier.
Ich würde da gerade mal ansetzen, weil wir gerade das Wort gönnen gefallen ist, nochmal vielleicht. Wolltest du gerade noch irgendwas? Ich wollte noch gerade was zum Dennis noch sagen, womit er quasi...
Danke, dass du mich gerettet hast aus dieser peinlichen Situation meiner schlechten Wortspiele. Deswegen habe ich ernsthaft Danke gesagt.
Ich kenne die Marke überhaupt gar nicht, aber es liegt daran, dass ich eigentlich immer dasselbe trage, bis es kaputt ist einfach nur. Ich bin so eher so ein pragmatischer Typ. Wo ich eigentlich anknüpfen wollte, war die Frage, Dennis, so was jetzt diesen ersten Run irgendwie, wo der erste Run vielleicht so ein bisschen ausgeblieben ist, auch jetzt, ich sage jetzt mal, auch was das To-Go-Essen angeht oder weil wir es vorhin von Burg Schwarzenstein hatten und so. Ich glaube, du, sowie als auch jemand, der irgendwie andere Kollegen, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen hochpreisiger kochen, die einfach ein anderes Angebot haben, wie jetzt ein Biergarten, der ein Bier für 3 Euro raushaut oder eine Bratwurst oder sowas. Mal so eine persönliche Einschätzung. Meinst du, dass die Leute auch jetzt gerade momentan einfach sehr verunsichert sind, A und B vielleicht auch wegen Stichwort Kurzarbeit und wir müssen das Geld gerade mal ein bisschen zusammenhalten, dass die gerade jetzt Hemmungen haben, in einen Laden wie die Emma Wolf zu gehen? Also wie siehst du das so ungefähr?
Das kam vielleicht jetzt auch ein bisschen zu negativ rüber, die ganze Situation. Also wir sind ja schon wirklich supported worden. Wir haben ja schon sehr viel Zuspruch bekommen und doch sehr viele Leute, die Gutscheine gekauft haben und es waren ja auch viele Leute da, die bei dem Takeaway da waren oder jetzt im Restaurant da sind, aber für mich ist es so das Gefühl, dass ich mir einfach wünschen würde, dass es doch noch deutlich mehr wäre, aber ich eigentlich nicht so viel verlangen kann, weil ich ja auch selbst noch nicht weiß, wohin mit der Situation einfach. Also das liegt ja nicht daran, dass die Leute, glaube ich, keinen Bock haben, sondern einfach, dass die Leute noch ängstlich sind, ja. Und da weiß ich jetzt nicht so wirklich mit umzugehen mit der Situation. Das ist so, mein Anspruch ist vielleicht auch zu hoch. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja schon gut so, wie es ist, aber es könnte ja immer besser sein. Vielleicht ist es einfach eigene.
Ja. Wir hatten es ja vorhin von dem Nils Henkel, der jetzt auch irgendwie nicht mehr dort arbeitet, wo er gearbeitet hat, Burg Schwarzenstein. Ja, also dass gerade da jetzt momentan auch so ein bisschen das Problem ist, was die hochkarätigen Läden angeht, ne? Dass die Leute einfach sagen, okay, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt gerade ein 2-Sterne-Menü leisten können einfach. Es ist jetzt nicht nur auf die Emma bezogen, sondern halt auch auf irgendwie die ganze Bandbreite, auch vielleicht ein Tim Raue oder sowas halt, ne? Ich meine, wir haben ja auch einen Tim Melzer da sitzen sehen bei Markus Lanz, der das Heulen angefangen hat.
Ja, klar.
Der ja auch gerade umbaut, also der hat ja auch die ganze Zeit jetzt umgebaut, mit dem Konzept, dass halt, er hat ja noch andere Läden, dass die anderen Läden ja offen sind und der Umbau dadurch auch unproblematischer stattfinden kann, dass der unproblematischer passieren kann, weil er ja noch immer noch Geld einnimmt und dann war ja alles, hat ja alles irgendwie brach gelegen bei ihm. Ja, cool. Ja, also ich glaube, das muss einfach alles jetzt gerade so ein bisschen anlaufen, also in allen Bereichen. Und ich glaube, das Wichtigste ist den Leuten auch so jetzt, man kann den Leuten nicht mehr Geld zuschustern, aber man kann den Leuten vielleicht doch irgendwie so ein bisschen die Unsicherheit nehmen. Nein,
das
Ding ist
ja, dass du irgendwie alternative Angebote schaffen musst. Das haben wir ja, wie gesagt, auf eine Art und Weise probiert. Ich will nicht sagen, dass wir da gescheitert sind, aber vielleicht war es einfach in dem Moment, haben die Leute das so nicht gefühlt und hätten sich irgendwie was anderes gewünscht. Nur die Frage ist, was wünschen die sich? Du weißt es halt nicht. Und du versuchst halt dementsprechend zu agieren und zu reagieren und bist ja auch irgendwie in so einem stetigen Wandel und bist unsicher. Und ich glaube, bis du irgendwie so gefestigt bist, dass du wieder sicher bist, ist es ja, es ist noch eine Weile hin, habe ich das Gefühl.
Das Ding ist, ihr wart auch nicht so präsent auf Instagram und habt da so die
wir, ja,
ich muss, das stimmt, ich muss hier, das also das Ding ist, ich habe ganz viele Leute gesehen, die haben sehr emotionale Sachen auf Instagram gemacht. Die haben dann gesagt, also uns geht's nicht so gut, wenn ihr uns unterstützen wollt, damit ja, wir durch diese schwierige Zeit kommen, und haben dann ein Produkt und haben gesagt, ey Leute, kommt, wir haben hier diese Boxen, so könnt ihr bestellen bei uns. Den Wein könnt ihr auch im Laden nebenan kaufen für 10 Euro weniger. Aber wenn ihr den bei uns bestellt, dann hilft es uns. Und das haben ganz, ganz viele gemacht. Und ihr seid halt nicht die Leute für sowas. Das deswegen schätzen euch auch ganz viele, dass ihr sowas wahrscheinlich nicht macht. Sondern dass ihr halt einfach nur, ja, ihr macht einfach geiles Essen und macht halt nicht so viel Social-Media-Kampagne da drum. Und deswegen habt ihr euch auch in dieser Zeit relativ ruhig verhalten und habt dann einfach nur gesagt, es gibt jetzt geiles Essen und habt ja dann auch T-Shirts gehabt, hattet auf einmal anderes Logo, eine andere Webseite und das fand ich schon ziemlich geil.
Ja, wir haben komplett geändert, auch so Skateboard-Decks und so gedruckt etc.
Also ich fand das ehrlich
gesagt ziemlich cool. Ich hab das ja auch selbst voll gefeiert. So, ich meine, Munchies, das ist so ein Ding, so die Leute, die wollen die T-Shirts und alles, ne? Das ist ja auch vom unserem Illustrator, vom Christian Wessely, der auch die ganzen Emma Wolf Logos schon seit Jahren macht und so. Die Illustration, das ist halt einfach schon fancy, so. Ich meine, die lieben das und das Essen lieben die Leute auch. Du hast recht mit diesem Instagram und so. Ich habe manchmal so Phasen, da kann ich irgendwie so eine Woche lang bin ich da voll on fire und dann weiß ich auch nicht so, dann bin ich irgendwie, denke ich ja so, ey, was soll denn dieses ganze Plastikgehabe? Ich weiß nicht, ob das Marketing ist oder ob ich jetzt privat mit Leuten da irgendwie in Kontakt treten will oder so. Also ich meine, ich mag das ja auch. Ich bin ja immer so ein bisschen im Zwiespalt und denk mir dann immer so, ja, ich will die Leute ja auch nicht nerven mit tausend Sachen und hier jetzt auf die Tränendrüse drücken und sagen, hey, ja, wir sind jetzt irgendwie arm dran. Aber es gibt halt immer Leute, denen geht's halt noch schlechter als uns. Wir haben jetzt zum Beispiel so eine Aktion, wir verkaufen halt auf der Weinkarte große Gewächse zum Beispiel. Da sagen wir, okay, wenn ihr ein großes Gewächs kauft für so und so viele Euro, dann spenden wir halt einfach nochmal 5 Euro für Kinder, so. Das ist halt, weil wir halt denken, okay, es gibt immer noch Leute, denen es schlechter geht als uns, obwohl es uns halt jetzt auch nicht gut geht, weißt du?
Ja, also immer wenn ich mir gucke, also immer wenn es um Gastronomie geht und es gibt so eine einheitliche blöde Situation zum Beispiel, was noch nie vorgekommen ist bis auf jetzt, und es gibt immer so Situationen, wo ich so meine Influencer habe, wo ich hinrenne. Ja, also wenn es was Politisches ist, gucke ich immer auch mal so ein bisschen, was sagt so Böhmermann dazu, weil ich das immer interessant finde, weil ich finde, dass er immer einen guten Blick auf die Dinge hat. Und bei der Gastronomie, finde ich, haben die Jungs von Salt and Silver immer eine gute Meinung und gehen das auch immer gut an und so. Und deswegen habe ich mir das auch angeschaut, was die gemacht haben. Und die waren ja relativ schnell bei diesem Kochen für Helden dabei.
Genau. Ja.
Haben sich darum total gekümmert. Und haben erstmal gar nicht so viel gemacht, was den eigenen Laden anging, und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen sie auch so Ceviche zum Mitnehmen. Und jetzt dürfen sie auch wieder öffnen, ne? So wie jeder halt. Und das ist für mich immer so eine Sache, dass ich mir das ganz gerne anschaue. Und ganz viele waren aber auch, glaube ich, so, dass die ehrlich gesagt ganz froh waren um diese Zwangspause, weil die Gastronomie, das soll man ja auch nicht vergessen, das sind auch Leute, die buckeln wie die Sau, und wenn dann einer kommt und sagt, ihr habt jetzt alle mal einen Monat frei, den ersten Monat sich auszuruhen, das finde ich auch, by the way, sehr, sehr schlau und legitim, dass man vielleicht im ersten Monat auch mal sagt, ey, okay, das ist jetzt so, mal gucken, wie lange es dauert, aber jetzt einen Monat lang mal ganz kurz Füße hoch. Weil wenn es in 2 Wochen wieder, in 3 Wochen später wieder losgeht, dann sind wir froh um diese Zeit, in der wir uns ganz kurz entspannt haben, weil danach wird natürlich auch wieder die Gastronomie richtig abgehen. Ich glaube, jetzt ist es natürlich so ein Zwischending, die Gastronomie geht nicht richtig ab, aber Dennis, schau mal, du musst jetzt früher aufmachen, das bedeutet, du fängst auch früher an, du kochst für 30 Leute am Abend, das ist ordentlich. Ich glaube, für so viel hast du früher nicht gekocht, oder?
Ja, so im Schnitt 27, ja.
Und dann, das knallt schon rein, ne? Also du hast jetzt nicht wenig zu tun. Und deswegen glaube ich einfach, dass das eine Situation war, in der ganz viele sich erstmal gedacht haben, ey, ich bin Angestellter, jetzt erstmal Füße hoch, ne? Die Leute, die selbstständig waren, die mussten natürlich ganz anders denken. die mussten sich da Sachen überlegen und deswegen haben dann auch so Leute wie Salt and Silver da richtig Gas gegeben und die waren richtig präsent und haben ja dann auch irgendwie Gruppen geöffnet und so, fand ich echt heftig, was da abging. Und ja, jetzt gibt's ja auch andere Bestimmungen hier mit 7% und so weiter, also es hat sich ja auch auf jeden Fall ein bisschen was getan und die Gastronomie läuft so langsam wieder ein bisschen an. Aber es ist natürlich so, dass nicht jeder in so einer komfortablen Situation sein kann, dass er A, entweder Rücklagen hatte oder ihm eine Immobilie, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also toi 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 an alle, die so schlau waren und oder auch einfach schon so lange im Game sind, wie zum Beispiel im Stenger seine Familie, die dann einfach sagen können, die Immobilie gehört uns, also wir müssen keine Pacht bezahlen, das ist ja schon mal ein Segen,
ja,
den ganz viele Leute einfach nicht haben, ne?
Ja,
und
ja, absolut.
Wenn du dann sagen kannst, okay, ich habe eine Immobilie und meine Mitarbeiter schicke ich in Kurzarbeit und dann liegt es jetzt eigentlich ehrlich gesagt nur noch an mir und gut, Steuervorauszahlung kann ich stunden, das kriege ich irgendwie hin, weil ich verdiene jetzt auch gerade nichts und was habe ich noch auf dem Konto, damit ich mir noch Essen kaufen kann, aha, so viel, okay, dann geht es alles irgendwie. Natürlich hat man diese Zukunftsängste und Sorgen, aber man ist, diese Leute sind da einigermaßen gut durchgekommen. Problematisch war es für diese Leute, die eben gesagt haben, ey, ich habe hier, du, und es gibt ja richtig krasse Läden in München und so weiter, da verlangen die Verpächter, und ich verarsche euch nicht, an guten Plätzen 40.000 bis 50.000 Euro im Monat und die sind natürlich auch mal gesprächsbereit, aber es gibt auch den einen oder anderen, der gesagt hat, wir können gerne die Miete, also ich darf leider nicht im Podcast erzählen, aber ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der gesagt hat, wir können gerne die Miete, und das war niemand, der es gebraucht hat, wir können gerne die Miete stunden, aber bis zum Ende des Jahres sind alle Mieten fällig. Und da ging es um eine Miete, da reden wir wirklich von 50.000 Euro im Monat. Und da bist du einfach gefickt, weil wie sollst du das denn machen? Klar, ja, kannst du das jetzt aufnehmen und du musst es als Investition sehen und musst es dann über die nächsten Jahre abbezahlen, wie ein Kredit, oder du hast es wirklich auf dem Konto, weil du es erwirtschaftet hast. Das ist aber auch heftig, weil dann musst du ja also fertig versteuertes Geld nehmen und wieder, also du nimmst es so ganz unten, das bisschen, was unten rausrieselt, nimmst du wieder und schmeißt es wieder oben rein. Das ist auch absurd. Also es gibt wirklich nur scheiß Lösungen für sowas und wirklich top, wenn man da irgendwo entweder an einen Vermieter geraten ist, der gesagt hat, ey Leute, ich habe so viel Geld, ihr müsst mir jetzt mal die nächsten 2 Monate einfach keine Miete zahlen und dann machen wir später weiter. Diese Leute gab es tatsächlich. Chapeau, finde ich richtig krass. Es gab aber auch die Leute, die gesagt haben, das ist mir doch scheißegal, bis Ende des Jahres habe ich meine Miete oder du fliegst raus und ich habe in 10 Minuten neun Pächter, also das ist mir wurscht.
Also ich kenne eine Story von einem, von hier, von dem Tanzparadies. Was heißt eine Story? Das hat wurde auf Facebook, hat sie einen riesen Brief geschrieben, hat das auf Facebook, hat das Tanzparadies Aschaffenburg, das ist allerdings auch ein, ich sag mal, eine Diskothek, wenn man es so will, also ein Club, ein sehr gut gepflegter Club. Eine Institution ist das. Und das Tanzparadies hat einen ewig langen Text geschrieben und ich habe mit der Betreiberin 2 Takte gewechselt, als sie bei uns im Biergarten war. Die kommt ja aus unserem Ort. Und von wegen Miete und so nachlassen, die sind halt jetzt irgendwie, dadurch, dass sie halt überhaupt gar keine Möglichkeit haben, irgendwie was zu machen halt mit Außenbereich oder sowas, weil es ist ja de facto ein Club, wenn du es so willst, also ein Nachtclub, also eine Diskothek. Und da gibt's halt überhaupt gar keine Möglichkeit, dass die irgendwas machen. Die können ja nichts außen bestuhlen und so. Das ist ja das ist ja sowas, das ist ja eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung, wenn du es so willst halt auch, ne? Ist ja eigentlich auch bei einem Dennis nichts anderes, weil er hat einfach keine Möglichkeit, einen Biergarten außen hin zu zimmern oder so. Und ihr könnt ja mal selbst gucken, Tanzparadies Aschaffenburg, da haben die Betreiber einen ewig langen Text geschrieben, wo es halt auch darum geht, dass halt jetzt auch der Vermieter, der, was einfach jetzt keine Privatperson ist, sondern einfach eine Gesellschaft, naja, die da halt drauf scheißt einfach, ne, dass da einfach keine Kohle reinkommt, ne? Und also das ist jetzt nicht so einer, der wirklich davon lebt, einfach von den Mieteinnahmen, sondern der einfach, wo er sagt, ey, wir sind eine GmbH oder wir sind Konzern und wenn ihr die Kohle nicht beischafft, dann machen wir euch platt halt. Was du vorhin gesagt hast noch, mit München, diese Läden für 50.000, 40.000 Euro Pacht und so ein Kram, da habe ich auch letztens ein Facebook-Video von einer Wirtin in München gesehen, die hat einen Laden, der kostet halt 8.000 Euro im Monat, Aber das Problem ist ja dadurch, auch wenn das irgendwie erst später zurückgezahlt wird, deswegen kannst du ja nicht dein Kram doppelt und dreifach an die Leute verkaufen, an deine Gäste, weil du hast ja trotzdem immer nur genau diese Leute bei dir sitzen, die du auch bewirten kannst. Also deswegen verkaufst du keine 2 Schnitzel oder 3 Schnitzel mehr, sondern du hast immer nur diesen Gast da oder die Gäste, die du halt einfach bewirten kannst. Und das ist halt so dieser Trugschluss, auch mit so einer Nachzahlung. Das muss jeder irgendwie für sich auch entscheiden, Vermieter wie auch Mieter. Das ist eine sau schwierige Angelegenheit. Also, ja, deswegen, ich finde, es hat jetzt auch ein Augsburger wirkt, der hat ja auch geklagt, weil er keinen Biergarten hat und der hat sogar Recht bekommen. Also er hat Recht bekommen, dass er trotzdem seinen Laden aufmachen kann. Ey, das sind ganz abstruse Storys momentan auch unterwegs in der ganzen Gastrobranche. Und ja, es kommt einfach auch drauf an, bei allen Seiten ein gewisses Augenmaß zu haben halt, ne? Was wir gemacht haben bei uns, weil du es auch vorhin angesprochen hast, Chrissy, der Biergarten, wir verkaufen quasi die Getränke und wir haben uns quasi einen Caterer dazu geholt, den wir gut kennen, der auch schon mal bei uns gekocht hat. Das ist der Philipp Dietz von Mainz Gourmet und der hat sich halt letztes Jahr selbstständig gemacht mit seinem Foodtruck. Und dem ist halt eigentlich mehr oder weniger das Gleiche passiert wie mir als DJ, dass er halt diese ganzen Jobs, die er jetzt hatte oder die er jetzt gehabt hätte, die sind halt komplett unterm Arsch weggebrochen. Und dann haben wir es einfach so gemacht, dass wir haben seinen Foodtruck bei uns in den Biergarten gestellt, er macht's Essen, davon kriegen wir auch nichts 0,0 ab, also keine Provision oder sowas, sondern er soll schaffen, er soll Kohle verdienen, die Leute werden auf ihn aufmerksam, er bringt wiederum Gäste mit, die uns vorher nicht kannten, also das ist eine super schöne Synergie. Wir machen die Getränke, er macht's Essen, dann haben wir ein Bäcker-Lätschen, also ein Bäckersprinter, sag ich mal, der, ich glaube, zweimal die Woche bei uns auf den Hof kommt und wo die Leute dann quasi aus dem Dorf, das dann dort ihre Brötchen abholen können und so. Also da haben wir auch einiges schon bewerkstelligt in die Richtung. Das ist auch sau wichtig. Das ist echt richtig wichtig, dass man sich da irgendwie unter die Arme greift, Leuten die Tür aufmacht und auch den Leuten einfach Arbeit gibt. Also dass man auch jemanden wie dem Philipp Dietz da irgendwie die Möglichkeit gibt, der sich, weil er ist gerade in der Situation, wo viele halt auch sind. Also auch eigentlich in keiner anderen Situation wie, ich sag jetzt mal, ja, also wo so ein Tim Melzer sagt, okay, ich kann meinen Laden umbauen und hab noch 2 Läden offen und dann bricht es weg, weil das ist auch so, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute so schnell urteilen, so von wegen, ja, warum haben die keine Kohle mehr? Das Problem ist, dass mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, und da bin ich ja auch keine Ausnahme, die sagen, ey, wir haben halt letztes Jahr in irgendwas investiert. Wir haben letztes Jahr die Kohle in einen neuen Raum investiert oder eine neue Fabrik hingestellt. Oder bei
Dennis ging die Kühlhäuser kaputt, pünktlich zur Corona-Krise.
Ganz genau, so Geschichten. Ja, und das, weil die Leute so schnell urteilen mit, ja, warum haben die keine Kohle mehr? So, ja klar, wenn du nicht investierst, wenn du keine Leute einstellst, wenn du dein Geld nicht irgendwie in deinen Laden investierst oder in dein Unternehmen, dann nimmt dir das Finanzamt das Geld ab. Und deswegen musst du expandieren und machen.
Ich hatte ja auch so viel Glück.
Ja.
Sorry, dass ich dich unterbreche.
Nee, alles gut.
Wir hatten kurz bevor der Shutdown kam noch Probeteller da, also Teller aus Belgien.
Ja.
Und waren kurz davor, Geschirr zu bestellen für 5.000 €, ne?
Ja.
Und hätten wir das jetzt gemacht, so dass wir jetzt für 5.000 € Geschirr bestellt hätten, wäre es halt auch katastrophal gewesen. Ist gut, dass wir jetzt irgendwie diese 5.000 € gespart haben, so. Aber es gab bestimmt anderen, denen ging es jetzt nicht so und die haben halt einfach dieses Geld ausgegeben, ja.
Gut, die laufen, gut, das ist natürlich jetzt diese, ich sag mal so, diese kurzfristigen Kosten, die Teller hättest du ja jetzt, könntest du jetzt ja auch einsetzen, ne? Aber trotzdem ist klar und ja, ist absolut verständlich. Ist natürlich für diese Firma, die die Teller nicht gekauft hast, jetzt nicht schön, aber das war ja natürlich eure Entscheidung und alles. Das ist ja auch glasklar. Aber wie viel, ich habe jetzt hier auch in mein so ein kleines Videostudio investiert letztes Jahr und auch so in diesem Modus, okay, ich guck, dass die Podcasts laufen, ich guck, dass wir hier mit Prosecco Laune was machen, was wir auch tun und dass wir das dann nach vorne bringen. Das war ja auch für mich eine Investition und jetzt ist es halt, dafür habe ich letztes Jahr auch weniger DJing gemacht und habe halt für dieses Jahr viele Sachen angenommen, die mir jetzt einfach alle weggebrochen sind. Das ist einfach alles weg. So, und wo mir ich denke, ey, diese Kohle, die ich da investiert habe und auch mit der Kohle, die ich jetzt gerechnet habe durchs Auflegen, das wäre, das hätte ich jetzt gebraucht. Also das, damit habe ich gerechnet. Das würde ich jetzt gerne machen, weil du investierst ja, weil du ja dann sagst, okay, nächstes Jahr kannst du das ja damit wieder einspielen halt. Und so geht's ja auch. Das ist eine Faustregel, die halt auf jeden Betrieb, auch auf Gastronomie und alles einfach zutrifft. Also ich finde, da sind die Leute manchmal sehr schnell am Drücker mit ihren, ah ja, warum legen die auch nichts zurück oder warum arbeiten die so auf Kante? Also da sind Leute recht schnell am Urteilen, ohne überhaupt irgendwie einen Plan zu haben. Also das finde ich manchmal echt scheiße.
Mic drop. Absolut, bin ich voll. Ja, das war natürlich, ja, das war Daniel Schlenker, meine Damen und Herren. Viel zu selten kommt er zu Wort. Jetzt hat er jetzt alles mal nachgeholt.
Ja. Ja, so ist es. Stängi.
Ja, dann würde ich sagen, das war das zweite Drittel von Kau und Schluck. Nee, habe ich jetzt einfach so gesagt, ich weiß gar nicht.
Nee, was ich noch, weil ich jetzt gerade, ich bin noch nicht fertig mit meinem Rant. Nee, Quatsch.
Okay. Nee, also weil ich gerade... Die nächsten 25 Minuten, liebe Zuhörerinnen
was wir jetzt noch erlebt haben, weil ich jetzt auch gerade von diesem Tanzparadies noch diesen Beitrag gerade offen hatte, die hat sehr viele Punkte genannt. Also angefangen von Gerüchten, was Schließung angeht, über die Situation mit Vermieter, über... dies, das. Und was halt auch noch jetzt hinzukommt, ist auch so eine gewisse Gängelei einfach. Und das mussten wir am eigenen Leib erfahren, und zwar 2 Tage, nachdem der Biergarten offen war, also das war der Mittwoch vor Vatertag, hieß es ja, man muss bis 8 Uhr schließen. Und um 7:45 saßen noch 10 Leute im Biergarten. Die, was aber irgendwie glasklar war, dass die Leute schon leer getrunken hatten, es wurde nichts mehr ausgeschenkt, die haben sich einfach verbabbelt. Die haben sich einfach, mein Bruder hat noch da gestanden und mit denen noch gequatscht und so. Das war einfach schon eine glasklare Care-Ausstimmung. Und er ist auf einmal die Polizei um die Ecke gefahren und aus dem Auto rausgesprungen und hat einen riesen Tetz gemacht halt. Also wirklich einen riesen Tetz, so dass es nicht geht, und es ist jetzt 7:45 und so. Und da waren die halt drauf und dran, alles und jeden anzuzeigen. Also wirklich jeder Gast 150 € Löhnen und Strafe für meinen Bruder und so weiter. Also mit einer Vehemenz und mit einem, man wurde überhaupt gar nicht angezählt. Also mal eine gelbe Karte gekriegt oder mal sagen, ey Leute, ihr müsst jetzt alle gehen. Und wenn wir morgen nochmal vorbeifahren müssen und es sieht schon wieder so aus, dann gibt's mal richtig was auf den Deckel. Sondern gleich sofort hier einfach richtig losgelegt und so. Ja, das ist einfach scheiße. Also ich meine, ich habe ein bisschen Faden verloren. Ja, also das ist etwas, was noch hinzukommt. Nee,
du bist emotional, verstehe das.
Also weil, also wie gesagt, die Regel ist 20 Uhr, dann beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so, ne? Also das, da war man vielleicht selbst ein bisschen zu locker, aber da muss man doch nicht so aggressiv vorgehen. Also da kann man doch sagen, ey Leute, ihr wisst Bescheid, ihr müsst jetzt alle gehen und... gut ist.
Ja, genau. Weißt du wie? Das verstehe ich. Und das ist aber auch das Thema, was ich vorhin mit den Masken angesprochen habe. Das ist so ein emotionales Ding. Das sind halt denen ihre Vorgaben. Weißt du, du sagst, da müssen die doch nicht, aber doch, die müssen scheinbar. Weißt du, das ist halt...
Ja, klar. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, da hätten wir viel, viel, viel krasser konsequent sein müssen. Aber ich glaube, ich habe schon gesagt, da muss einfach ein bisschen Augenmaß am Start sein. Sagen, okay, die Bedienungen oder also wir sind ja nur irgendwie 2 Leute oder 3 Leute und sagen, okay, das ist alles hier clean, das sieht auf jeden Fall nicht aus, als würden die jetzt gerade hier eine fette Party feiern oder dass das jetzt noch irgendwie 2 Stunden weitergeht, sondern jeder hat sein Getränk leer, die Leute sind alle schon so in Aufbruchsstimmung und hier ist die Messe gelesen, hier ist alles safe, so nach dem Motto, ne? Und jetzt hat sich so rausgestellt, dass wahrscheinlich nichts kommt und dass halt die Polizei nochmal intern geklärt hat, okay Leute, ist gut, dass ihr das macht, ist gut, dass ihr das auscheckt und so, aber es geht's ein bisschen soft an. Habt Augenmaß und guckt das, weil die Leute, die Gastronomen und alles, der hat halt einfach keine, also ganz viele, auf jeden Fall viel, 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 viel weniger verdient als als wäre nichts gewesen halt, ne? Also sie haben alle viel weniger verdient in den letzten 2 Monaten, teilweise auch einfach mal null. Und da muss man die Leute nicht so triezen. Das muss man nicht
machen. Es geht, es hat doch auch einfach was damit zu tun, soll ich jetzt meine Gäste rausschmeißen? Also man kann ja natürlich dann irgendwann sagen, sagen wir mal um 7:40, ne, sollen wir, oder so um 7:30, sagt man, so Leute, letzte Runde hier, ne? Und dann finde ich, ist es auch okay, so, dann haben die nämlich bis um 8 ihren Scheiß gesoffen.
Ja.
Aber so, wenn jetzt zum Beispiel meine beste Freundin Lisa, die trinkt ohne Scheiß, die trinkt ein Bier, da braucht die manchmal eine Stunde für. Da werde ich übrigens auch sauer, also das muss man einfach mal sagen. Und dann sippelt die an dem Ding da rum, aber da kann ja der Gastronom nichts für. Der geht aber ich finde um 8 Uhr muss jeder Gast, wenn jeder Gast abkassiert ist, ist es abkassiert. Und dann, wenn man dann gesagt hat, letzte Runde, und man sieht, die putzen schon, da passiert auch nichts mehr, die geben auch nichts mehr raus und so, und dann sitzen da noch so ein paar rum, soll ich mir jetzt meine Gäste vom Hof jagen, lass die doch noch in Ruhe austrinken, die unterhalten sich gerade noch so schön, lass die das Gespräch noch führen, ob die um 8 Uhr hier weg sind, um 7:45 oder um 7:20, solange die nicht um 9 noch sitzen, meiner Meinung nach ist da doch alles okay. Und das ist natürlich klar, jeder Gastronom ist jetzt auch angewiesen so ein bisschen auf diese Stammgäste, auf die Leute, die ihn jetzt unterstützen, auch in dieser Phase, die ihn auch vielleicht unterstützt mit Gutscheinen oder sonst irgendwas. Dennis, ich hoffe, du vergisst mir das nie. In den schwierigen Zeiten.
Love you, bro.
In den schwierigen Zeiten. Und da muss man halt auch einfach mal sagen, das ist eben dieses Augenmaß, was dann ganz vielen Leuten fehlt. Aber das ist ja das Ordnungsamt, ne? Und es ist Ordnungsamt, oder?
Nee, das war die Polizei.
Ach so, das war die Polizei. Aber das Ordnungsamt macht doch auch solche komischen... Ja, ja. Moves. Und ich muss auch ehrlich sagen, beim Ordnungsamt arbeiten auch oft Leute, die, ich will denen nicht zu nahe treten, aber die so ein bisschen ihre Machtsituation da ausnutzen. Also wir hatten jetzt auch eine Geschichte hier in Aschaffenburg mit einem Friseur. Da hat wohl irgendwie eine Kundin im Laden und irgendwie noch eine, durften irgendwie 2 im Laden sein, und die eine hat irgendwie kurz die Maske abgezogen oder so. Und dann lief das Ordnungsamt vorbei und hat sofort den ganzen Laden zusammengeschrien, hat gesagt, 5.000 Euro Strafe.
Ja, das muss nicht sein. Da kannst du auch reingehen und sagen, Leute, achtet bitte drauf. Wenn wir nochmal vorbeikommen und wir sehen das wieder, dann gibt's was auf dem Deckel. Aber erstmal ein bisschen Augenmaß haben, ein bisschen softer sein. Also das kann man, der Ton macht die Musik, weißt du wie? Also deswegen habe ich vorhin gesagt, ich lasse die Maske auf, egal was kommt. Also weil genau in diesem Moment, wenn du mal ganz kurz die Maske abziehst und mal aufs Klo gehst und kommst zurück und hast sie für eine Minute vergessen einfach mal in deinem Trott oder sowas, und genau dann kommt einer ums Eck, und da muss man echt den Leuten, also deswegen wurde die Polizei jetzt auch nochmal einbestellt und nochmal gesagt, ey Leute, bitte guckt, dass alles in Ordnung ist, aber geht's bitte soft an, weil die Leute, die Nerven liegen blank bei allen, und das ist einfach nicht richtig. Da wird genau, und da kommt nämlich so dieses Gefühl auf, dass man auch so gedriezt wird und nur schikaniert wird irgendwie, was vielleicht überhaupt gar nicht notwendig ist.
Genau.
Und damit gehen wir wieder in die Werbung.
Ja, jetzt kommt wieder.
Sehr emotional, Leute.
Ja.
Ey, das ist Bats in the Belfry von John Kennedy. Das wünsche ich mir für die Putz-Playlist.
John Kennedy, den hat's ja damals blöd erwischt, ne?
Genau.
Ist es der?
Frag mal Attila Hildmann.
Ist es der aus Aschaffenburg? Ah, ne, das war G. Kennedy, okay.
Ne, warte mal ganz kurz, wie heißt der Song?
Bats in the Belfry.
Ah ja, okay. Habe ich gefunden, super. Ist sofort hier, pass auf, mache ich hier Playlist hinzufügen. Sofort in die Kau- und Schluck-Playlist, Leute, so kennt ihr mich. Einfach immer am Start, die ganzen Dinger sind aktualisiert, da passiert gar nichts. Was gibt's denn von meinem Freund Daniel Stenger?
Ich wünsche mir was von der Band Rikas. Und ich wünsche mir, Moment, ich muss gerade mal gucken, wie es heißt. Dr. Strangelife. Das ist einer der, das habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt, Chris, das ist einer der schrägsten Bands, die kommen aus Deutschland, die haben sogar auf dem Kommts mal gespielt. Und
ich hab die auf dem Schirm.
Ja. Es ist eine schräge Band, also die haben einen ganz crazy Stilmix.
Ist es angelehnt auf den Stanley Kubrick-Film Dr. Strangelove?
Dr. Strange oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben oder sowas, glaube ich, war das. Ich muss mal gucken, ob das die Nummer war. Ja, das ist die Nummer, ganz garantiert. Also es ist eine der interessantesten Nummern, die haben ganz komischen Stilmix aus irgendwie Huey Lewis and the News und den Talking Heads. Also ich find's geil. Echt eine coole Nummer.
Ich wünsche mir von einem Künstler, der bekannter von mir geworden ist in der letzten Zeit und den ich unfassbar talentiert finde, einen, der also seit ganz langer Zeit mal wieder einen habe in Deutschland, wo ich sage, den finde ich total talentiert. Gucke ich mir gerne an, wie der sich entwickelt und wie der wahrscheinlich die nächsten Jahre irgendwann ein sehr, sehr berühmter Typ wird. Denn ich finde, er macht das alles sehr, sehr gut und ist ein ganz sympathischer, angenehmer Dude von Erotic Toy Records nennen die sich. Und er ist Florida Juicy und der Song, den ich extrem abfeiere, den ich wirklich rauf und runter gehört habe, der hat nur 72.000 Klicks auf Spotify, heißt Trapped in My Head. Den habe ich jetzt auch noch hinzugefügt zur Liste. Hört euch den auf jeden Fall ein paar Mal an, weil der braucht noch ein paar Klicks, damit er endlich mal die 100.000 voll hat. Das würde den bestimmt sehr freuen. Wir hören uns gleich wieder zur letzten, ich sag mal halbstündigen, zum letzten halbstündigen Vortrag von Daniel. Und
oh Gott, ist das alles so debri, gell?
Ja, nee,
es ist wieder so.
Es ist emotional, inkonsequent,
konsequent.
Es ist schon so
emotional gerade
einfach.
Ey, das, ja, voll. Ey, nee, solche Zeiten hatten wir noch nie. Vergesst das nicht. Ja. Ne? Ihr werdet in die Geschichte eingehen.
Nein, es ist
unsere Enkel.
Es ist nicht
in 50 Jahren davon erzählen.
Es ist nicht Depri, es ist das Teelicht in der abgedunkelten Turnhalle und wir versuchen hier mal langsam wieder die Fenster frei zu räumen und den FI hochzuklappen und das machen wir jetzt gleich in der dritten im dritten Drittel gleich bei Kau und Schluck.
Schluck, 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 Schluck. Du Schluckspecht, du Alter. Tschüss.
Der Mann kennt Wind und Wetter. Der hält sich Ärger leicht vom Hals.
Paroli.
Halsbonbon.
Hier, tu was für ein Hals.
Paroli Halsbonbon. Randvoll gefüllt mit kräftigem Kräutergeist. Wärmt und wirkt wohlig im Hals.
Mann, die wirken wohlig.
Paroli, der starke Tropfen Kräutergeist. Wärmt und wirkt wohlig im Hals.
Willkommen im dritten Drittel bei Kau und Schluck. Hallo.
Hallo. Das kulinarische Triumvirat heute angeführt mit der Speerbitze von Dahlen Stenger, dem, ich sag, wie es ist, dem Wortführer hier bei uns.
Dennis, ja. Nee. Ja. Ich bin auch wieder, also wie gesagt, ich glaube, um das vielleicht so ein bisschen nochmal runterzufahren, so, ich glaube, das Wichtigste ist für alle in der Gastro, für die Gäste und für alle Obrigkeiten, die nach dem Rechten gucken müssen, Nerven bewahren. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste momentan, weil sonst bricht dieses fragile, das ist ein ganz zerbrechliches Ei im Moment und wir müssen einfach gucken, dass wir uns das hin und her reichen, ohne dass die Schale kaputt geht.
Das ist sehr schön ein bisschen der Metapher geblieben. Für mich ist wichtig, ehrlich gesagt, von euch beiden wollte ich heute mal viel hören, denn ich hatte schon die Möglichkeit, mich mal in Prosekulaune kurz über irgendwelche Themen zu äußern oder so. Dennis, wie siehst du die Zukunft? Wie traust du dich eigentlich in die Zukunft zu schauen? Und das will ich noch wissen. Und danach würde ich sagen, machen wir mal eine schnelle Runde. Oder? Ein versöhnlicher Abschluss.
Ein versöhnlicher Abschluss. Hat der Stengi eigentlich eine schnelle Runde vorbereitet?
Ja.
Hat er bestimmt.
Nee,
vorhin Dennis, hat er geschrieben,
Ich habe geschrieben, vielleicht. Deswegen, vielleicht, Dennis, vielleicht. Gib doch mal deine.
Ich bin ja der kompetente schnelle Runde Vorbereiter.
Ja.
Letztes Mal hat sogar ein Jingle gefehlt, ne? Stengi, wollte ich mal sagen, da hat der
Jingle gefehlt. Das kann jetzt sein, ich bin ein Roboter, ich mache keine Fehler.
Super Producer, da war kein Jingle drin. Ja, wie sehe ich die Zukunft, ey? Immer positiv.
Ja, glaub, aber ist doch schön.
Ich glaube, ich habe genug dazu gesagt vorhin. So, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich bin heute, glaube ich, so ein bisschen so der Downer, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin der Downer.
Ja, es liegt, muss man wirklich sagen, an deiner Stimmfarbe. Du hast so eine Stimmfarbe, die kann einen extrem euphorisch machen und man hat gute Laune. Aber man hört dir sofort, ich bin ja hypersensibel, und man hört sofort raus in deiner Stimmfärbung, wie es um dein seelisches Wohl bestimmt ist. Und gerade höre ich raus, du bist ermüdet, ich höre raus, du bist irgendwie erschöpft, ich höre aber auch gleichzeitig raus, du bist desillusioniert und dann höre ich mir das
an. Jetzt übertreibst du aber nicht.
Und dann gucke ich und dann denke ich mir so, Dennis,
Nein, ich bin weder Das was? Das bitte wie? Das was? Dieses Wort kann ich nicht aussprechen. Bitte helfen Sie mir weiter. Bitte helfen Sie mir doch. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig.
Desillusioniert.
Krise. Das was? Oh
Gott. Ja, und das hört man bei dir einfach ein bisschen raus. Genau. Aber das ist ja auch nicht schlimm.
Ja, nee, ist nicht schlimm. Gebe ich dir vollkommen recht. Man kann mir auch direkt im Gesicht ablesen, wie ich drauf bin. So, ich habe kein Pokerface, ich kann nicht lügen. Ich bin eigentlich gut drauf gewesen heute und ich bin auch jetzt noch gut drauf, aber mein Gott, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, nächstes Jahr wird sich alles sehr schnell wieder normalisieren. Es ist natürlich eine coole Zeit für Leute, die gerade angestellt, also eine bessere Zeit für Leute, die gerade angestellt sind in der Gastronomie, als die Zeit für die Angestellten aushalten müssen, da gucken müssen, dass die an ihre Kohle kommen. Ist alles nicht so einfach. Man muss natürlich dann auch Gelder vorstrecken und so. Das ist schon echt happig. Ich glaube, nächstes Jahr wird's für Neugründer ganz interessant in der Gastronomie, weil ich glaube, ganz viele Läden werden frei sein. Das ist sehr, sehr schade. Ich bin jemand, der immer versucht, das Positive auch zu sehen. Und ich rechne das dann immer so ein bisschen auf. Und ich glaube, dass schlimmstenfalls geht man hier mit Schulden raus. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass meine anfängliche Angst, dieses hier sterben viele Menschen, das wurde ja anscheinend abgefedert. Jetzt ist gerade so ein bisschen das Problem, hier werden viele Leute wirtschaftliche Defizite raustragen. Und ich bin ehrlich gesagt so, jo Leute, das ist aber Wohlstand. Wir bewegen uns hier in einem, Diskussion nicht um, also hier geht es ja nicht darum, dass jemand obdachlos wird, sondern hier geht es darum, dass jemand seinen Lebensstandard verrücken muss für eine vorübergehende Zeit. Und meiner Meinung nach ist das für das Ausmaß, was es hat, es ist schlimm, es ist eine Krise, man muss es thematisieren, man muss auf jeden Fall sich um diese Probleme kümmern, aber ich finde, hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie aufgeben muss, den Kopf in den Sand stecken, sondern ganz im Gegenteil, versucht die positiven Sachen zu sehen, versucht euch zu überlegen, wie kann man da irgendwie positiv umstrukturieren. Und das haben sich ganz viele Leute überlegt. Viele wurden sehr, sehr kreativ. Die Krise hat auch viele positive Aspekte. Ich sehe zum Beispiel ganz viele coole Ideen, wie man, dass man gar nicht in die Uni fahren muss, sondern man kann zu Hause bleiben. Finde ich sehr, sehr umweltfreundlich. Der Arbeitsverkehr wird euch danken morgens, wenn ihr ganzen Trottel nicht wegen einer Vorlesung in die Uni fahrt, sondern das einfach am Laptop macht. In Zukunft auch. Und es gibt ganz viele Dinge, die sich positiv umstrukturiert haben und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich bin auch ehrlich gesagt manchmal so ein Fan davon, dem Mensch mal wieder ganz kurz nicht in seine Schranken zu weisen, aber dem Mensch mal ganz kurz zu zeigen, dass es immer noch was gibt, was über ihm steht und das ist die Natur und das ist manchmal mag ich das. Ich mag das auch, wenn ich höre, es gibt wieder Wölfe und Bären im Wald, weil ich das mag, wenn das Tier sich die Natur zurückerobert. Dennis, machst du gerade Origami oder was ist da los?
Ikebana.
Nee, ich war kreativ. Ich bin jetzt Künstler. Ich hab jetzt in der Krise gelernt zu zeichnen und ich habe hier ganz viele Blätter gerade vollgemalt, während wir hier recorded haben. Und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber das beruhigt mich auch. Das, was eigentlich meine ganze Jugend gemacht habe, ich habe meine Jugend verplempert damit, irgendwie meine Workbooks zu zeichnen. Deswegen bin ich auch in der Schule immer der Klasse verwiesen worden und musste auf dem Flur, weil ich einfach gezeichnet habe. Und das ist was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe und das kommt wieder zurück und ich glaube, ich mache es wie Action Bronson und werde einfach Künstler und werde auf Canvas malen und dadurch einfach Batik-Shirts machen. Und damit Geld verdienen. Und das meine ich ernst. Ich glaube, ich werde noch sehr erfolgreich als Künstler sein. Ich nenne mich DOM. Das steht für Dom. Das steht für Dennis Oliver Meyer. Das ist ein Dom. Mein Papa hat immer gesagt, er nennt sich Dom. Ich habe immer gesagt, es ist ein Scheißname. So werde ich mich nicht nennen als Künstler. Und so ist es halt.
Ich finde den Namen aber griffig, muss ich sagen. Dom.
Dom. Dom. Ja. Dom. Hallo, ich bin Dom.
Klingt wie, als würdest du Dominik mit Vorname heißen, der sagt nur Domme zu dir.
Genau.
Ja. Also ich.
So wie Den. Dennis. Den. Mich hat nie jemand Den genannt. Hey, du bist der Den oder Danny, Alter. Ich hab Danny. Dennis. Es gibt keinen Spitznamen für Dennis.
Nee, gibt's auch nicht. Also mich nennen irgendwie 10 Leute unterschiedlich irgendwie. Also was ich so für die, was ich mir so denke, ich hatte ja bisher immer so das Gefühl, ich lebe auf dem Planeten Stänge. So in meiner eigenen Blase, in meiner eigenen Welt irgendwie auf eine Art. Das ist alles mir jetzt echt so richtig bewusst geworden, wie krass man eigentlich ja abhängig ist von diesem gesamten Ding einfach. Also so wie das nach unten gereicht wird. Also jetzt nur von meiner selbstständigen Warte aus als DJ oder was. Ich habe Absagen bekommen für September, weil die Leute einfach nicht wissen, wir wissen nicht, ob wir A, was zu feiern haben, wenn wir irgendwie ein Unternehmen sind und ob wir noch Kohle haben für eine Party, ob wir was privat machen, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder ob es ein Geburtstag ist oder irgendein, sonst irgendwas, wo ein Anlass zum Feiern gibt. Also, dass das alles so miteinander zusammenhängt. Also, da wurde ich so ein bisschen aus meiner Eigenbrötlerei so ein bisschen rausgerissen. Und habe ich mir jetzt auch Mittel und Wege überlegt, okay, was kann ich denn sonst noch machen? Also das ist alles für mich jetzt, die Welt ist für mich jetzt irgendwie viel greifbarer geworden. Da komme ich jetzt eigentlich zu diesem, was meine Zukunftsaussicht ist, so auf diesen wirtschaftlichen Aspekt. Ich denke mir, ja, Menschen werden ihre Jobs verlieren, werden weniger Kohle verdienen, aber wir werden alle auf eine Art irgendwie safe sein und die Menschen, die jetzt irgendwie schlechter dastehen und auch jetzt auf Kurzarbeit sind und vielleicht ihren Job verlieren. Ich glaube, es werden ganz viele Leute auch wieder Jobs haben, weil es läuft ja auch alles wieder an und jeder wird an irgendeiner Stelle gebraucht werden. Und deswegen bin ich da ähnlich wie der Dennis gestrickt. Ich bin ein Optimist, was das angeht. Ich bin eigentlich eher der Typ, der nicht nach einem Schuldigen oder sowas sucht, sondern eher nach Lösungen. Und ich glaube, da werden wir alle gut rauskommen. Ich glaube, du spielst ein Spiel immer mit der Einstellung gegenüber, wie du das Spiel einfach angehst. So wirst du auch das Spiel gewinnen. Also das ist so für mich so das, was ich damit mitnehme und auch so die Aussicht auf die Zukunft. Ja. Mic drop.
Jo. Ja, das klingt auf jeden Fall persönlich. Jetzt habe ich eine Frage. Hat jemand eine schnelle Runde vorbereitet?
Negativ.
Ich überlege, seit ich hier ins Studio hergelaufen bin, überlege schon dran. Aber mir fallen nur so Banalitäten ein. Also deswegen, die schnelle Runde ist ja jetzt auch nicht das literarische Quartett. Da hätte ich jetzt ja sowas gesagt wie... Ich weiß es nicht. Hatten wir schon salzige Butter oder Butter mit oder ohne Salz? Ich weiß es gerade nicht.
Hatten wir noch nicht.
Butter noch mit nicht, oder... Aber ich habe eine Frage, an euch. Eine ganz kurze Frage an euch.
Ja.
Wie steht ihr zu solchen Corona-Paar? Also jetzt mal die Situation ist, wenn ihr seht, okay, auf einem Instagram-Video, es sind 8 verschiedene Hausstände oder so und alle hängen zusammen rum und machen zusammen eine kleine Party. Wie seht ihr die Situation?
Ja, das Ding ist ja, ich will ja nicht so auf Sheriff machen, so. Weißt du, als wir jung waren, da fanden wir es ja auch immer kacke, wenn die Älteren gesagt haben, du musst aber, das darfst du nicht und so.
Nee, jetzt bist du und nicht jetzt, jung, du bist, jetzt, sagen wir mal, du bist zwischen 25 und...
Ich bin 30 plus.
30.
30 plus.
Sagen wir mal, du bist zwischen 25 und 35, also so...
Irgendwie sowas.
Ja.
Also eher so 27,
28, ja, genau, eher sowas, 90, ja, ja.
Genau. Aber das ist ja für junge Leute nicht mehr so jung, aber... ich habe das ja auch gehasst, als ich jugendlich war, wenn mich irgendwelche Leute in die Schranken weisen wollten. Und jetzt sehe ich aber diese jungen Leute, die wirklich so in so Gruppen unterwegs sind, auch so im Einkaufszentrum, wo ja Maskenpflicht ist. Und die sind so rebellisch und so. Und ich bin dann so,
Nee, ich meine jetzt auch eher so, stellt euch vor, Freunde von euch auf Instagram laden Videos hoch, wie die so mit so vielen Leuten rumhängen. Was denkt ihr da, wie geht's euch da?
Ich folge niemanden auf Instagram.
Ja, cool, aber jetzt...
Ich weiß genau, was du dazu denkst oder was du davon
denkst. Also ich hätte ein Beispiel, das führt mich natürlich jetzt auf diesem Whataboutism-Modus rum. Und zwar auf der einen Seite kommen die Sheriffs irgendwie aufs KUKA rausgefahren um 10 Leute aus einem Biergarten um 20.15 Uhr zu verscheuchen und eine Welle zu machen. Aber auf der anderen Seite hängen 200 Leute am Main ab. Weißt du wie? Also das, da denke ich mir auch so, okay.
Nee, aber das ist ja eine andere, das, guck mal, aber auf am Main, ganz kurz, da ist es ja so, dass jeder auf seiner eigenen Decke sitzt. Ne? Da sitzen zwei Leute und 2-3 Meter weiter sitzen wieder 2 Leute. Ich verstehe das. So geht's mir mit dem Prinzip Open-Air-Kino. Wo ich irgendwann gehört habe, es soll ein Open-Air-Kino geben. Nee, darf doch nur ein Autokino sein. Und da habe ich mir gedacht, aber wo ist denn der Unterschied, ob jetzt 200 Leute auf einer Wiese sitzen, jeder sitzt auf seiner Decke und dann 2 Meter nebendran sitzt der Nächste. Oder ob diese Leute alle im Park hocken. Also es ist einfach, gibt keinen Unterschied.
Ey, ich find's prinzipiell, finde ich es irgendwie kacke, wenn das jetzt Leute noch so an die Spitze treiben. Ich war ja am Vatertag, war ich mit dem Flo unterwegs. Sehr guter Freund, bester Freund. Und wir haben uns da im Jungbusch getroffen und da waren auch so Zehnergruppen unterwegs, die halt mit Sicherheit nicht aus einem Hausstand waren, und das sind auch die Cops rumgefahren und haben halt Strafzettel verteilt. Und dann hast du die gesehen und haben gesagt, ah, da vorne fahren die Cops, jetzt geht mal hier ein Teil weg und wir machen hier einen auf 1,50 Meter Abstand. Und ja, dann haben die halt irgendwie ihren Arsch gerettet und du weißt halt ganz genau, okay, die können halt nicht irgendwie alle kontrollieren, aber halt die Vernunft des Menschen sollte halt irgendwie noch da sein, dass man sagt, okay, momentan bitte trefft euch nicht zu zehnt oder so. Also ich mach's ja auch nicht und ich find's irgendwie blöd. Und auf der anderen Seite ist irgendwie so die Geduld am Ende, glaube ich, von den Leuten, dass die das irgendwie akzeptieren. Und das sind meistens die Jungen, die das halt so durchziehen, ne? Das ist schwierig.
Und die ganz sehr, Alten, sehr das muss ich auch noch anfügen. Also
die ganz Alten auch, die treffen Alten, sich schön ja. Mit einer Schorle so, hier auf einer Fahrradtour und ja,
gibt's. Ja, ihm. Also ich hatte gestern, ich war es gestern das allererste Mal in diesem Jahr nach der Arbeit am Main. Wir waren ich, der Conny und ein Kumpel, also zwei Hausstände haben sich quasi getroffen, wir haben uns an den Rand gesetzt und da war quasi am Biergarten quasi nur noch Pfandrückgabe und so ein Kram. Und da war nichts mit, wir sitzen 3 Meter mit unserer eigenen Decke, 3 Meter weiter weg von dem Nächsten. Da war nämlich, wir stehen alle auf einem Pulk und jeder stößt mit jedem an. Also ich sehe das kritisch. Also ich sehe das wirklich kritisch. Wirklich auch in dem Bezug drauf, dass man selber, der ja irgendwie wenn man selber in einem gastronomischen Betrieb arbeitet oder wenn man da so unter der Fuchtel steht, auf der einen Art und Weise, aber auf der anderen Seite da einfach die Leute machen lässt. Also das sehe ich echt kritisch. Und jetzt zu deiner konkreten Frage mit Corona-Partys, wenn man sich zu Hause trifft und so, ey, ich sag mal so, in einer Woche, da ist ja, glaube ich, also momentan ist ja noch so, ist, glaube ich, das nächste Ding, was vielleicht kommt, weil das schon im Gespräch ist, dass ich jetzt 10 Leute treffen dürfen halt, ne? Also momentan sehe ich das echt noch eigentlich eher kritisch. Also wirklich, nee, da bin ich einfach zu sehr, da vertraue ich zu sehr auf die Obrigkeiten und Leute, die einfach Ahnung haben davon, als das jetzt darauf ankommen zu lassen. Also ich bin eher kritisch dem gegenüber, mit 10 Leuten irgendwie sich so, also oder mich mit einem Pulk zu treffen, irgendwie auch bei einem zu Hause oder so.
Ja, also ich sehe es ehrlich gesagt im Moment auch noch so, dass ich mir denke, ey, trefft euch jetzt nicht zu zehnt. Und wenn ihr das macht, was mich dann immer so nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, die Leute posten es dann immer noch auf Instagram. Und das sehe ich halt immer wieder, dass Leute das dann so auf Instagram posten. Und denke ich mir so, ey, guck mal, wenn ihr das macht, dann behaltet es für euch, weil ich finde es irgendwie ein schlechtes Signal. Ich finde, das ist irgendwie so ein schlechtes Signal. Und dann denke ich mir so, Leute, dann macht es einfach nicht, weil ich habe mich auch mit meiner Oma getroffen und da waren auch noch meine 2 Schwestern dabei. Also meine Oma, mein Opa und meine 2 Schwestern waren dabei. Und das war, weil meine Oma so gestresst hat und gesagt hat, bitte, bitte, bitte. Aber, und das ist immer noch ein Unterschied, als ob man sich einfach mit 10 Buddies trifft. Also solche Abende wie hier an Weihnachten, Schengi, was wir da immer gefeiert haben, weißt du, dass irgendwie Freunde kommen und man trifft sich zu Hause und man hängt halt einfach mal einen Abend zusammen rum. Ich finde, das ist aktuell noch ganz schön schwierig. Und wenn man das macht, sei verziehen von mir aus, also ich will da keinen Sheriff spielen, das finde ich nicht schlimm. Ich achte auf sowas dann einfach nicht, guck dann da einfach weg, sag ich ganz ehrlich. Und denke mir mal einen Teil. Aber was ich ganz schlimm finde, ist es dann noch so hochzuladen. Und dann denke ich mir so, Leute, das zeigt einfach, dass ihr das so häufig gemacht habt, dass ihr den Charme da verloren habt. Und dann finde ich das irgendwie respektlos dem Rest der Gesellschaft gegenüber und auch respektlos den Leuten gegenüber, für die so ein Virus echt nicht cool wäre, wenn die das bekommen. Und dann denke ich mir, ey, das finde ich irgendwie dann schon ein tolles Zeichen, weil in dem Moment, wo du es hochlädst, dass du gerade mit 10 Leuten chillst, die ersten 3-4 Male, wenn du das gemacht hast, hast du es nämlich nicht hochgeladen. Ganz klar. Da hast du, und irgendwann war es für dich wie normal, weil du hast es ja schon so oft gemacht und dann wird sowas auch hochgeladen. Das finde ich irgendwie nicht cool und bin ich kein Fan von.
Ich finde, das streut auch ein ganz schlechtes Signal aus, weil wir leben eh in einer Gesellschaft, wo man irgendwie zum Nachbar rüber guckt und sagt, ja, der macht es doch auch. Also der macht es doch auch, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Weil dann hat man sich ja auf eine Art eine Legitimation abgeholt, wenn man selber dann angesprochen wird drauf, sagt, er guckt doch mal darüber, der macht's doch auch und der hat's auch wahrscheinlich noch woanders noch mal gesehen und so weiter und das ist ein ganz, finde ich, ein ganz schlechtes Zeichen, da bin ich absolut auf deiner Seite, Chris, also deswegen.
Leute, reißt euch jetzt nochmal zusammen, es ist wirklich eine schwierige Zeit und ich verstehe, wenn ihr euch natürlich treffen wollt, ich will mich ja auch treffen, ich war neulich auch mit Max spazieren. Ich würde auch mal gerne wieder den Stenger sehen. Stenger, seit wann haben wir uns nicht mehr gesehen? Ich glaube, seit 2 Wochen oder so, da haben wir die Prosecco-Laune zusammen aufgezeichnet. Davor haben wir uns 6 Wochen nicht gesehen. Also, es sind natürlich schwierige Zeiten. Jetzt haben wir gerade uns mal verabredet, ob wir nicht nächste Woche mal zusammen ein Frühstück einnehmen wollen. Es ist natürlich alles nicht so einfach, ist klar. Und ich bin bei sowas dann immer sehr, sehr genau, weil ich mir denke, es gibt halt einfach Vorgaben und an die will ich mich halten. Und das will ich nur aus einem einzigen Grund, Leute. Und das sage ich immer wieder, wenn meine Oma stirbt, weil die dieses Coronavirus hat und ich liebe meine Oma, wenn meine Oma stirbt, weil die dieses Coronavirus hat, dann will ich mir zu 100% sicher sein können oder zumindest zu 90% sicher, dass ich alles dafür getan habe, dass sie es nicht bekommt. Und damit meine ich Mundschutz tragen, Abstand halten, immer noch, ich weiß, es nervt und klar, normalisieren sich auch Dinge, keine Frage. Leute, ich arbeite auch in der Küche. Natürlich halte ich nicht die ganze Zeit 1,5 Meter Abstand. Wem will ich denn hier was vormachen? Das ist doch Schwachsinn, das ist nicht möglich, das ist absolut nicht möglich. Man berührt sich mal aus Versehen oder so, das ist völlig normal. Wichtig ist einfach nur, dass man weiß, der andere desinfiziert sich regelmäßig die Hände, man selbst auch, jeder ist geschützt und dann passiert auch nichts. Und das ist ganz, ganz wichtig und das muss man auch einhalten. Und wenn man sich mal trifft abends auf ein Bier oder auf eine Zigarette im Hof, alles auch gar kein Problem und man kann sich ja mal unterhalten, ja, dann stellt man sich halt 1,5 Meter weg, jeder hat sein Bier in der Hand und dann quatscht man halt mal kurz zu dritt oder zu viert oder man setzt sich mal hin zu dritt oder zu viert, ist alles gar kein Problem. Aber wenn ihr euch jetzt trefft, zu 10, zu 12, vielleicht mit 20 Leuten irgendwelche so Shirin-David-Partys macht, dann, also sage ich euch ganz ehrlich, ich könnte das mit meinem Gewissen gerade noch nicht vereinbaren, wenn ich das machen würde. Deswegen halte ich dann nochmal die Füße still und mit 3 Leuten, das ist so ein bisschen mein ausgemachtes Maximalding, treffe ich mich, dass ich sage, okay, und wenn meine Freunde dabei sind, dann sind wir zu 5, ne? Also weil die ja in meinem Hausstand lebt, dann sind wir zu 5. Aber mehr sollten es bitte jetzt gerade noch nicht sein. Das ist das, was ich mir so sage. Und dann versuche ich mich da auch zu schützen und auf Abstand zu halten, weil ich will mir diese Frage irgendwann niemals stellen müssen, ob ich vielleicht schuld daran bin. Da habe ich richtige Angst vor. Und vor allem, natürlich denke ich da auch an meine Freunde aus der Gastronomie und an mich selbst, ist natürlich ganz klar, dass wenn wir nochmal eine zweite Welle erleben und der Lockdown müsste nochmal stattfinden, jetzt mal, wenn wir mal richtig heftig sind, ich gehe nicht davon aus, dass es passiert, aber angenommen, das müsste nochmal stattfinden, Leute, ich sage euch mal, wie es ist, dann werden euch eure ganzen Feiern, die ihr jetzt gemacht habt, im Hals stecken bleiben und dann werde ich euch auch alle anschreiben, sag ich mal, weil ich habe mir die Namen gemerkt.
Alle. Ich schreibe schon alle an.
Ich habe mir die Namen gemerkt.
Ja. Ich glaube, der Denkfehler, was die Leute auch so ein bisschen haben, ist so dieses, ich glaube, wir haben gar kein Virusproblem, sondern wir haben ein Solidaritätsproblem. Man muss immer davon ausgehen, ey, ich kann das haben. Ich kann vielleicht einfach mit einem Schnupfen davon kommen oder überhaupt gar nichts haben, deswegen, aber ich bin trotzdem, kann trotzdem eine Gefahr sein für jemand anderes. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist es eigentlich so die halbe Miete schon. guck, dass du, dass man selbst einfach das Nötigste tut, um zu verhindern, dass du jemanden gefährdest, dem dieser Virus gefährlich werden kann. Und das ist, glaube ich, das sind ja immer so viele Theorien und alles Mögliche und Impfen hier, Impfen da, was überhaupt noch nicht durch ist. Aber ich glaube, da gibt's irgendwie so eine Handvoll Sachen, wenn du die alle beachtest, dann kannst du den ganzen anderen Scheiß weglassen. Dann kannst du einfach dein Leben so weit, wie es geht, normal führen. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz von allem. Also guck, dass du keine Gefahr für jemand anderes bist. Und wenn der das genauso macht, dann ist doch alles cool. Oh, das geht ab. Oh.
Bitte.
Wenn Dennis zwei Weine getrunken hat, fängt er immer an, irgendwelche Videos hier abzuspielen oder Musik abzuspielen. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Ja. Das war eine sehr, sehr, ich sag mal, stimmungsgeladene Folge von Kau und Schluck.
Bisschen verwirrt, ja. War verwirrt.
Dennis, bist du betrunken, sei ehrlich?
Nein, aber ich bin
doch
einfach,
ich höre es dir an, so du hast bisschen, einen Tee.
Ich bin so ein bisschen,
jeder kennt diesen einen, der, wenn er betrunken ist, so ist wie du jetzt gerade. Das ist wirklich so, dieses zu emotionale.
Null.
Ja, ich bin irgendwie verwirrt.
Nee, Chris, bin ich nicht.
Okay, dann Entschuldigung.
Kauft im Munchies T-Shirts.
Ja, macht das doch bitte und kauft auch noch gerne Gutscheine für die Emma Wolf. Das kann ich euch sehr empfehlen, das habe ich gemacht.
Wenn jemand einen Jingle oder sowas braucht oder seinen Podcast gemischt haben will, kommt er bitte zu mir.
Und wenn ihr Kau und Schluck bei YouTube hochladen wollt, dann macht das doch bitte.
Und bei mir hat jemand drei T-Shirts bestellt, ne? Bei Mundschutz Talking. Rosa, ne? Irgendwie S, M und L bestellt. Und ich habe mir gedacht, oh krass, das ist ja witzig, ne? Scheinen irgendwie drei Fans irgendwie im Haus zu wohnen. Und irgendwann dachte ich mir so, aber warte, wehe, dieser Typ bestellt sich drei T-Shirts und will mal gucken, welches passt und schickt die anderen beiden wieder zurück. Heute Morgen klingelt's, kam die Post. Ja, Post, mach ich dieses Ding auf. Hat er mir wirklich ernsthaft zwei T-Shirts wieder zurückgeschickt. Ne? Da habe ich gedacht, ey, das bist du echt für ein Arschloch. Habe ich dem geschrieben.
Frag mal Philipp Lein, wie das für den ist, wenn die Leute bei ihm bestellen.
Ey, ich denke,
du bist Zalando oder so, Chris.
Das habe ich auch geschrieben, habe ich gemeint, ich bin doch kein Zalando. Ich bin doch nicht Zalando. Hab ich nur gesagt, so hier, hast du dein Geld zurück, bestell nie wieder bei mir. Das war alles, was ich gesagt habe. Also,
weißt du, was Zalando damit macht? Die schmeißen die weg, weißt du das?
Das habe ich mal gehört, ja.
Die schmeißen das weg, weil wegschmeißen und neu herstellen ist günstiger, als die Rückabwicklung zu machen und es wieder in Verkauf einzugliedern.
Krass.
Uhrensöhne.
Uhren?
Ja. Guck mal auf die Uhrensöhne. Also
ab nächsten Monat Containern bei Zalando. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen dicken Strich drunter und beenden mal diese heute sehr, sehr, stimmungsgeladene Folge. Danke, Dennis. Danke für deine paar Redeminuten, die du hattest. Danke natürlich auch Dahlen. Schön, dass du heute dabei warst.
Jo, ich mach meine Blätter wieder zurück. In 10 Jahren, wenn ich die Blätter aufhebe, die sind mindestens 300.000 Euro.
Das ist schön, wenn Leute noch Träume und Hoffnung haben in diesen Tagen. Da können wir wirklich alle noch was von lernen. Dennis Meyer und ich verabschiede mich auch. Es war eine schöne Folge.
Nenn mich bitte nicht mehr Dennis Meyer. Ich möchte nur noch mit meinem Künstlernamen angesprochen werden.
Dom, hast du einen Song für die Playlist?
Ja.
Ja, von Olli Bagno. Job verloren.
Okay.
Ja, den mache ich drauf. Ja.
Aschaffenburg, Alter. Aschaffenburg, what? Detroit, what?
Ich wünsche mir von Hage, ich tee Hartz IV.
Ich mach von, Leute, jetzt habt ihr mich wirklich in eine blöde Situation gebracht. Ich mach von Michael Kiwanuka Hero.
Geiler Move. So, Dennis irgendwie Job verloren, ich so Hartz IV und du so Hero.
So ist Kau und Schluck, Freunde und Freundinnen.
Ja, aber Hage, ich sehe ja gerade auch schwer in der Kritik, ne?
Ja, ich weiß, aber das war
schon
nur...
immer.
Die hab ich schon immer. also bei HGIT gab es leider einen sehr, sehr blöden Skandal. Also es war wirklich richtig scheiße, weil einer vom Anhang von HGIT in der Feiertruppe, einer dabei war, der halt auf einer Party, Aftershow-Party irgendwas, ein anderes Mädel sexuell schwer angegangen ist. Und das finden wir extrem scheiße. Und die Band HGIT selbst, der Kern, hat sich davon komplett distanziert. Ich weiß nicht genauere Hintergründe, wie der zu der Band stand, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, das ist oft so, dass du halt, man kennt es ja, wenn man jemanden auf eine Party mitbringt oder jemand kommt auf deine Party von einem Kumpel mit, der kommt irgendwie mit und man toleriert es so und dann ist der einfach scheiße. Und ich glaube, das war da leider auch so. Das tut mir total leid für das Mädel,
ja.
Für die ganze Institution HGIT, weil die sind zwar ein bisschen crazy, aber ich glaube im Kern gute Leute. Und das ist halt shit, wenn dann irgendwie, wenn ein Kumpel mitbringt, der einfach ein Assi ist. Und deswegen, ja, das ist einfach scheiße, sowas.
So, toll. Meine letzten Worte sind tschüss, Dankeschön für den Podcast. Dennis, was sind deine letzten Worte?
Demeter-Gemüse, das kommt aus biodynamischem Anbau. Biodynamischer Anbau bedeutet.
Oh, da wollten wir auch noch, drüber reden. Das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal reden wir ein bisschen über Demeter. Da habe ich in der Prosecco-Laune ein bisschen was drüber gesprochen. Ich weiß, dass der Dalen Stenger das im Mix hier gleich so macht, dass die Spur vom Dennis einfach so leise ist, dass man fast nichts hört und meine Stimme dann zu hören ist.
Nein, das ist deine Spur.
Weil Demeter, das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn sich jemand von euch da sehr gut drüber auskennt, denn ich habe mal ich habe ja Kritik bekommen zum Fall Demeter, ich habe mich hier positiv über Demeter geäußert, dann kamen die Leute und gesagt, wie kannst du nur diese Rudolf Steiner Scheiße unterstützen, dann habe ich mich eingelesen und ich muss sagen, wow, ist schon ganz schön weird, ich bin großer Fan immer noch vom biodynamischen Anbau, aber diese ganze Rudolf Steiner Esoterik, muss ich wirklich sagen, habe ich ein bisschen komisch gefunden, ist mir sauer aufgestoßen, also wenn sich da einer von euch sehr gut mit auskennt und es auch reflektiert wiedergeben kann, gerne melden. Dennis, deine letzten Worte waren jetzt dieses Video oder wolltest du wirklich noch was sagen? Ja, das
ich wollte nur sagen, dass Tony Hawk kennt ihr ja alle, Skateboard-Legende. Tony Hawk, für alle, die es damals auf der PlayStation 1 gespielt haben, bringt den Remake raus im September. Ja.
Ich glaube,
Tony Hawk 1 und 2 kommt auf PlayStation 4 oder 5, was auch immer, kommt wieder zurück. Das war ein Lied, das war auf der Playlist, habe ich geliebt.
Ey, ich hab bei Tony, ich glaube, ich habe mehr Zeit auf diesem einen Schulhof bei Tony Hawk verbracht, ja, als auf meinem eigenen sowieso. Schulhof.
Ich habe die Schule geschwänzt damals für die Demo-CD von Tony Hawk fürs erste Level. Deswegen bin ich auch sitzen geblieben und hab nur meinen Hauptschulabschluss. Sorry. Tut mir
ich
leid.
Ich auch.
Frau Zisken.
Ja, aber ist doch kein Problem. Habe ich auch nur. Nee, ich habe noch mittlere Reife nachgeholt, tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ja, danke Stengi fürs dabei sein, fürs Gast sein in deinem eigenen Podcast.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, jederzeit wieder. Dennis und ich beglücken euch bald wieder, wenn es heißt Kauen Schluck, der Podcast, wo einer die ganze Zeit Sachen abspielt. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Hey, ich war sehr negativ gewesen. Es tut mir leid. Tschüss.
Kein Problem. Bis dann. Tschüss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.